So, die Aufzeichnung läuft und dann werde ich jetzt mal hier gucken, dass ich den Bildschirm teile. Übrigens hat Petra, ist ja gern im Chat und hat einen lieben Gruß an uns alle gesendet. Also vielen Dank, Petra. Schön. Okay, jetzt seht ihr den Bildschirm, richtig? Gut. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss mich mal hier wieder ein bisschen arrangieren. Ihr seht jetzt den Bildschirm und ich mache mir nämlich einmal meine Notizen noch auf. Dann bin ich nämlich auch gewappnet. Okay, genau. Wir sind also immer noch, ach, hier mache ich mal auf Bildschirmpräsentation. So, gut, das ist unser Kurs 2. Und das sagte ich ja gerade schon, Prajna Paramita. Ich mag den Begriff auch so total gerne. Ich finde das Wort einfach, oder die beiden Worte schon so schön, sie klingen auch so schön. Ja, wir sind heute in der dritten, in der vierten, Entschuldigung, in der vierten Klasse. Und wir befinden uns aber noch in Lektüre 2. Und wir schauen uns noch heute genauer nochmal an den Wunsch nach Erleuchtung, also Bodhicitta. Da hatten wir letzte Stunde mit angefangen und heute geht es nochmal weiter. Bevor wir das machen, sprechen wir ja immer unser Mandala. Und das können wir hier machen. Übrigens, für die Gebetshaltung ist es nochmal so, für die, die es bisher noch nicht gehört haben, also im Christlichen hat man ja die Hände eher so und im Buddhistischen nimmt man die zwei Daumen rein. Und der Hintergrund ist, dass man, also das ist ja im Grunde auch unsere Darbringung und die ist nie leer, die ist immer gefüllt. Das ist die Idee. Das hat Venerable Phil uns beigebracht und ich finde das wunderschön. Ich mag das sehr gerne. Also so wäre dann die korrekte Gebetshaltung von hinten gesehen. Okay. Ja, wer hat noch nicht?
Wie?
Ja, gerne, Andrea. Sehr, sehr gerne.
Ja,
Freue ich mich.
danke. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kam Nirtayayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Wunderbar. Dankeschön. Gut. Ja, hier haben wir nochmal unsere Klassenübersicht. Wir machen ja gleich nochmal eine kurze Wiederholung. Das mache ich immer am Anfang der neuen Klasse, eine kurze Wiederholung von der alten Klasse. Und wir hatten uns das letzte Mal angeschaut, Bodhicitta, also der Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen und wie unser Geist arbeitet. Und heute schauen wir uns noch näher an Bodhicitta, und zwar die Arten von Bodhicitta. Aber bevor wir das tun, machen wir wieder so ein bisschen Aufwärmen und das machen wir mit unserer Wiederholung. Das ist immer ganz schön, um wieder reinzukommen. Und da nehme ich immer gerne die Quizfragen, Das sind ja dann die Fragen, die man auswendig, also die Antworten lernt man dann auswendig, dass es noch tiefer einsacken kann. Das ist ja immer nur ein Teil der Hausaufgabenfragen. Und in diesem Quiz ging es nochmal darum, die ausführliche Definition des Wunsches zu nennen nach Erleuchtung, und zwar des großen Weges. Und ja, da habe ich nochmal uns hier ein bisschen eine Erinnerungsstütze als Bilder hinterlegt. Also zum einen ging es da, es ist zweigeteilt, diese Definition. Zum einen ging es um die grundlegende geistige Bewusstheit, und das hatten wir letztes Mal auch sehr eingehend uns angeschaut, was grundlegend heißt. Und wir konnten das vergleichen mit dem Wasserglas und den zwei Goldfischen. Und der zweite Teil, da ging es um das Wissen, was zum großen Weg gehört und das auf die Aktivitätsseite gehört. Und da ging es darum, dass wir sagten, wie willst du dich an etwas gewöhnen, wie willst du meditieren, wenn du nicht weißt, worüber. Und das Wissen, was wir brauchen, um Bodhicitta zu entwickeln, also im Grunde die Praxis, das ist vor allen Dingen hier diese sieben Schritte, es ist einfach eine Meditationspraxis, die hatten wir im Kurs 1, die siebenteilige Meditation, wo man sich vergegenwärtigt, dass alle Lebewesen unsere Mütter waren, und dann gibt es verschiedene Schritte. Das könnt ihr euch in Ruhe nochmal in Kurs 1 dann anschauen. Aber das ist im Grunde das, was mit Wissen gemeint ist. Und als Schritt davor ist notwendig, eine Unvoreingenommenheit oder einen Gleichmut zu entwickeln gegenüber allen Lebewesen. Also, dass man keine vorzieht gegenüber anderen und dass man also nicht einige als negativ wahrnimmt, andere als positiv. Und auch noch eine Übung, eine Praxis, die zu diesem Wissen gehört, ist der Austausch von sich und anderen. Da hatte ich das Beispiel genannt, also die einfachste Übung ist, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und einfach zu schauen, was möchte er, und versuchen, ihm das zu geben. Und zwar oftmals auch so, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt mit den eigenen Wünschen. Dass man nicht die eigenen Wünsche an erste Stelle setzt, sondern auch die der anderen. Und deshalb das Eis, also wenn man Eis essen geht und man weiß, der andere mag Schokolade und man selber mag Erdbeeren, man hat aber nur die Möglichkeit, eine Kugel zu bestellen oder zwei, die man sich teilt, dann bestellt man Schokolade. Also das, was der andere will. Das ist so eine einfache Übung. Heute werde ich euch aber auch noch mal ein bisschen erzählen, das kann man auch noch tiefer, da kann man auch noch tiefer gehen in diese Übung Austausch von sich und anderen. Und da werde ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen später. Also ganz kurz, eine vertiefende Übung zu diesem Austausch von sich und anderen wäre zum Beispiel Tonglen. Die kennen ja ganz viele von euch. Das ist auch eine Übung, die zum Austausch von sich und anderen gehört. Mhm.
Entschuldigung, Kerstin, eine Bitte. Die Helga hat mich angeschrieben, ob du sie reinlassen kannst.
Oh, du bist
ein... Sie wartet schon seit 10 Minuten angeblich, aber ich... Sie hat gemeint, ich sollte dir bitte Bescheid geben, dass du sie reinlässt.
Oh ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du Bescheid gibst. Guck mal, das kommt noch. Das ist ganz lieb von dir.
Gerne, gerne.
Ja, da ist sie, Helga.
Wunderbar. Ach, danke schön.
Ja, wunderbar, hat geklappt. Andrea hat Bescheid gegeben. Perfekt. Ja, es tut mir leid, ist ein bisschen leider ungünstig mit der
neuen. Ja, mach nichts. Danke, Andrea. Danke.
Ja, das ist ganz toll.
Freut mich, dass du da bist.
Ich glaube, ihr seht das. Super. Ja, aber ich lasse mal offen, falls nachher auch noch Daniel kommt. Ja, wir sind gerade bei der Wiederholung. Also, du kannst dich entspannt zurücklehnen, wir wiederholen und wir machen unseren Geist ein bisschen warm.
Danke.
Genau, also dazu gehört auch die Tonglen-Praxis. Das ist auch eine Praxis, die viele von euch bereits kennen. Und das wäre halt eine vertiefende Übung auch noch zu diesem Austausch von sich und anderen. Ja, ach so, genau. Ich wollte euch danach nochmal eine Unterlage schicken mit Erklärung und Meditationsanleitung. Das mache ich dann in der E-Mail für die Unterlagen. Okay. Ja, und ja, ich glaube, da könnt ihr schon... Aber also ihr könnt euch diese richtigen Definitionen ja nochmal durchlesen in Notizen. Das sind ja dann die etwas sperrigen Geschichten. Aber um jetzt reinzukommen, einfach diese Wiederholung, damit wir uns erinnern. Okay, Dann die zweite Frage im Quiz bezieht sich auf diese Abgrenzung, die wir das letzte Mal uns angeschaut haben, was Bodhicitta ist oder was es auch nicht ist. Und da hatten wir auch gesagt, oftmals ist es auch hilfreich, zu sagen, was es nicht ist, um einfach noch klarer auf den Punkt zu kommen, worum es sich handelt. Und deshalb sind in dieser langen Definition von Bodhicitta, die wir das letzte Mal durchgenommen haben, auch sehr viele zusätzliche Worte, wie zum Beispiel grundlegend. Und das zeigt dann eben, dass ist die Abgrenzung zu dem Wünschen, die man hat. Also wenn man Bodhicitta hat, hat man ja den Wunsch, erleuchtet zu werden und allen Lebewesen zu helfen. Man könnte eben sagen, erleuchtet zu werden, um allen Lebewesen zu helfen. Zwei Wünsche. So, und wenn wir jetzt grundlegend nicht in der Definition hätten, was sich ja auf das grundlegende Bewusstsein bezieht, dieses Wasserglas, was wir letzte Stunde besprochen haben, dann könnte man es verwechseln mit jedem Wunsch, für sich alleine genommen. Und das wird mit diesem Wort grundlegend ausgeschlossen. Deshalb diese Quizfrage noch einmal. Dann gibt es die dritte Quizfrage. Warum steht da zum großen Weg gehörend in der großen, also in der langen Definition? Und das hatte mit diesem Zuckerrohr Bodhicitta zu tun, was ja eine Vorstufe des echten Bodhicittas ist, nämlich außen süß, aber innen eben noch nicht gefüllt. Und deshalb zum großen Weg gehören, wenn wir also die komplette Füllung haben, dann möchten wir eben allen Lebewesen helfen. Und wir tun das auf eine Art und Weise, mit der wir wirklich helfen können. Und das hat Manuela ja schon wunderbar schon letztes Mal gesagt, dass wenn man drüber nachdenkt, kann man das nur, wenn man ein Buddha ist. Und dann gibt es noch eine letzte Quizfrage. Was ist der Wunsch nach Erleuchtung nicht? Könnte aber verwechselt werden, wenn zum großen Weg nicht vorkäme. Ist das jetzt dasselbe? Ne, grundlegend, das war jetzt drei, Entschuldigung. Ich bin noch hinterher. So, jetzt die Frage 4. Wenn das Wort vollständig nicht vorkäme. Und das hat mit dem Nirvana der Zuhörer und der alleinverwirklichten Buddhas zu tun, wobei wir gelernt haben, die alleinverwirklichten Buddhas sind gar keine Buddhas. Es sind Personen, die ins persönliche Nirvana eingetreten sind und die Zuhörer ebenso. Und vollständig bedeutet im Grunde, der Weg ist im Grunde nicht vollständig gegangen, soweit er gehen könnte. Er geht nämlich bis zu Buddhaschaft. Und deshalb ist es hier nicht vollständig, sondern ins persönliche Nirvana. Ja, das so ein bisschen zum Aufwärmen. Ich habe dann nochmal Bilder zusammengestellt. Das hilft mir immer, wenn es um das Thema Bodhicitta geht. Also wir hatten ja in unserer Klasse besprochen, dass dieses Hauptbewusstsein ist wie der Körper oder wie ein Mensch und die zwei Wünsche ist wie der jeweilige Arm. Und die Arme können halt nur da sein, wenn auch der Mensch da ist, weil die Arme nicht alleine irgendwo jetzt im Raum da sich bewegen. Das war das eine Bild für Bodhicitta und es ging halt um dieses Hauptbewusstsein. Es wird heute nochmal deutlicher, warum das so wichtig ist. Dann hatten wir in der letzten Klasse auch dieses Goldfischglas. Da hatten wir auch gesagt, naja, das Hauptbewusstsein ist wie dieses Glas mit dem Wasser. Die zwei Fische können ja nur existieren, wenn dieses Glas da ist mit dem Wasser. Und das Hauptbewusstsein ist das Bewusstsein, was einfach, wenn ihr morgens die Augen aufschlagt, dass ihr, mit dem ihr einfach Dinge wahrnehmt. Da sind aber noch keine Gedanken, da sind noch keine Emotionen, sondern diese reine Wahrnehmungsfähigkeit. Wenn wir K.O. geschlagen werden, haben wir dieses Hauptbewusstsein nicht mehr. Und wenn wir aber in unserem normalen Zustand sind, dann haben wir dieses Hauptbewusstsein. Und das ist eben dieses Wasser und das Goldfischglas, wo dann die zwei Wünsche nur drin rumschwimmen. Und dann gibt es noch zwei sehr schöne Bilder, die ich auch sehr hilfreich finde. Silvia Engelhardt hat es mal so gesagt, also Bodhicitta, kann man auch sagen, Bodhicitta durchdringt so dein ganzes Wesen. Und es ist so, als wenn ein Schwamm mit Wasser durchtränkt ist. Und so ist auch Bodhicitta, wenn es unser ganzes Wesen eingenommen hat, dann sind wir komplett ausgefüllt von Bodhicitta. Das war ein Beispiel von Silvia Engelhardt. Und in den klassischen Schriften gibt es auch noch die Beschreibung, es ist wie in einem Sesamsamen. Wenn wir den öffnen, also von außen sieht es aus wie ein Samen, wenn wir den öffnen, sehen wir aber, dass alles in drin von diesem Öl auch durchdrungen ist. Und so ist dann dieser Wunsch, erleuchtet zu werden zum Wohle aller Lebewesen, wenn er wirklich komplett uns ergriffen hat und unser ganzes Wesen ausfüllt. Das sind sehr schöne Bilder, wenn es um Bodhicitta geht. Okay, also das war die Wiederholung. Gab es da jetzt noch brennende Fragen, wo jemand so gar nicht weiterkommt? Nö. Alles gut. Dann machen wir weiter mit der neuen Klasse. Genau, und heute vertiefen wir nochmal das Thema Bodhicitta, schauen uns das nochmal genauer an. Und es geht um die Arten von Bodhicitta. Und da fangen wir mal hiermit an. Also unsere 18 ACI-Kurse, die entsprechen ja einem 12-jährigen Geshe-Studium im Kloster. Und manchmal könnte man das Gefühl bekommen oder wir könnten das Gefühl bekommen, naja, also was wir hier in unserem westlichen Leben so machen, das kann doch jetzt wirklich nicht vergleichbar sein mit einem Geshe-Studium in einem Kloster in Tibet oder Indien. Und dazu hat Lehrer Lama Holger etwas sehr Schönes gesagt und er hat es von seinem Lehrer, also Lama Holger hat ja auch also einmal Lama Marut als Lehrer und natürlich auch Geshe-la und auch Venerable Phil. Und das hier kam jetzt von Lama Marut. Und Lama Marut hat gesagt, der beste Ort, um Erleuchtung zu erlangen, ist dieser Ort hier im Westen mit unseren Jobs, mit unseren Familien und all unseren Möglichkeiten, die diese Umgebung für uns bereithält. Und Lama Holger hat auch erzählt, er hat mal einen Exil-Tibeter getroffen, der eben in einem Kloster lebte unter der Schirmherrschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lamas. Der lebte dort und studierte eben dort in diesem Kloster, der Exil-Tibeter dann. Und da hat Lama Holger eben auch erfahren. Oftmals sieht die Situation so aus, dass auf ein Lama circa 300 Schüler kommen und dass der größte Teil auch dazu verwendet werden muss, in so einem Kloster die Existenz zu sichern und das Kloster am Laufen zu halten. Also wie man sich das so vorstellt. In vielen Klöstern wird halt wirklich Gemüse angebaut und vergleichbare Arbeiten. Und die Ausbildung, die diese Mönche erhalten, ist oftmals nicht im Ansatz so umfangreich wie der Inhalt dieser ACI-Kurse, die ja im Grunde die Essenz eines Geshe-Studiums sind. Und Geshe ist ja wie ein Professor, also das ist so die höchste akademische Laufbahn, die man so nehmen kann. Ja, und dann hat Lama Holger seine tibetische Bekanntschaft gefragt, sag mal, hast du nie daran gedacht, mal einen Geshe-Abschluss zu machen? Und darauf hat der ganz große Augen bekommen und hat gesagt, ich bin arm. Und da sagte Lama Holger eben auch, man muss wissen, es ist nicht so, dass in den Klöstern automatisch die Begabtesten für das Geshe-Studium herausgefischt werden. Also das kommt sicherlich auch in einigen Klöstern vor, aber das ist nicht selbstverständlich und ganz normal. Sondern oftmals ist es halt auch so, dass die Familie in der Regel wohlhabend ist, dass die dann auch das Kloster unterstützen. Und wenn dann noch die eigene Begabung stimmt, dann könnte es langsamer denkbar werden, dass man zu einem Geshe-Studium kommt. Warum hat uns das Lama Holger erzählt? Und der Punkt ist, dass wir uns nicht als unzureichende Buddhisten ansehen sollten, wenn wir hier in diesen Kursen sitzen, im Westen. Oder so, er sagte auch so als Buddhisten mit Light-Version, ne? So die abgeschwächte Version. Sondern wir sollten uns wirklich bewusst machen, wir haben die Samen, wir haben das Karma, diesen umfangreichen und tiefen Zugang zu diesen wunderbaren Lehren zu haben. Und wir befinden uns genau da, wo wir jetzt sind, wir alle an dem Computer, alle in dieser westlichen Umgebung, in einer außerordentlich guten Ausgangssituation, um unsere Erleuchtung wirklich zu erreichen. Ja, und all das Wissen und all die Wegbeschreibung, deshalb haben wir hier halt jetzt auch diese Karte, mit allen verzeichneten Zwischenzielen, mit allen To-Dos, also allen Aufgaben zum Lernen, zum Kontemplieren, zum Meditieren, also ja, dass wir uns auch gewöhnen an die Inhalte und diese Inhalte anwenden in unserem Alltag. Das sind ja unsere To-Dos. Also all das, was wir hier mit den ACI-Kursen an die Hand bekommen, das alles zeigt uns wirklich diesen Weg zu unserer Erleuchtung und hilft uns auch, auf diesem Weg Stück für Stück weiterzugehen, und zwar bis ans Ziel. Also diese ACI-Kurse zeigen uns den gesamten Weg auf. Ja, und unsere Situation ermöglicht es uns, das wirklich zu studieren. Wir alle sind jetzt schon öfter hier abends zusammengekommen und haben die Zeit, uns hier hinzusetzen und das gemeinschaftlich anzuschauen. Und das ist wirklich außerordentlich. Und wir müssen uns nicht um unsere nackte Existenz kümmern. Und Lama Holger sagt ganz ehrlich, sowas wird also im Grunde von niemandem auf diesem Planeten getoppt oder übertroffen werden, unsere westliche Ausgangssituation. Ja, und das finde ich sehr ermutigend und ja, manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, also ich habe mich schon bei diesem Gedanken ertappt, naja, ob das jetzt wirklich so vergleichbar ist und ja, also sogar noch mehr. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Situation, in der wir uns befinden. Also, wir dürfen uns vergegenwärtigen, wir alle haben in unseren Vorleben offensichtlich schon super Samen gesammelt, dass wir das hier so in so einer tollen Form erleben können. Ja, wie Luba das auch erzählte, ne? Also den Kurs hier gemacht und auch mit Präsentation und mit Austausch und mit verschiedenen Lehrern. Also ich sag, oder ja, Andrea und ich haben da auch oft drüber gesprochen, es ist wirklich so ein riesen Buffet, ja, was uns da präsentiert wird und das ist unheimlich toll, was wir alle für Samen haben, dass wir das so erleben können. Ja, und deshalb können wir natürlich dankbar sein, wir können uns selber auf die Schulter klopfen, wenn der Buffet sagt, immer unserem Joe oder unserer Josephine, die halt die Samen gesammelt haben, damit wir das heute hier so erleben können. Natürlich unseren Lehrern, die das so wunderbar an uns weitergeben. In gut verständlicher Form, gut aufbereitet. Ja, also ganz viel Grund zur Freude, zur Dankbarkeit und um mit ganz viel Zuversicht voranzuschreiten, auch wenn die Kurse manchmal nicht so auf Anhieb leicht zu verstehen sind. Also, schauen wir mal, wie unsere Roadmap, unsere Straßenkarte heute weitergeht, wo uns der Weg so längs führt. Und heute beschäftigen wir uns mit den 5 Pfaden. Die sind jetzt auch verzeichnet auf unserer Landkarte zur Erleuchtung sozusagen. Okay. Wir schauen uns erstmal an, die 5 Pfade zur Buddhaschaft. Und zwar gibt es eben, ja, also 5 Stück davon. Es heißt, der erste Pfad heißt der Anhäufung, Pfad der Anhäufung, dann kommt der Pfad der Vorbereitung, dann der Pfad des Sehens, der Pfad der Gewöhnung und der Pfad des Nicht-mehr-Lernen. In dem Moment, wo wir Entsagung entwickeln und für Mahayana auch Bodhicitta, jetzt gucke ich mal kurz, ob das Daniel, nee, alles gut. Das war nicht da, es macht so Pling, das ist mal das Zeichen, dass bei mir eine WhatsApp-Nachricht kam und ich hatte Daniel gesagt, er kann sich auf WhatsApp melden, wenn er dazukommen möchte. Also in dem Moment, wo wir Entsagung entwickeln und für den Mahayana-Weg, das ist ja der große Weg bis hin zur Buddhaschaft, da dann auch Bodhicitta, also an der Stelle, wo wir Entsagung und Bodhicitta entwickeln, betritt man den ersten Pfad der Anhäufung. Und damit ist vor allen Dingen gemeint, dass wir diese Entsagung realisieren und verwirklichen in unserem Geist und das Bodhicitta. Und es geht jetzt weniger um das Ansammeln von Verdiensten. Obwohl eben klar, wenn wir Entsagung und Bodhicitta verwirklichen, sind das natürlich auch sehr große Verdienste. Geshe-la hat es so genannt, wenn man so richtig Abscheu für den immer wiederkehrenden Leidenskreislauf entwickelt hat, dann hat man so richtig Entsagung und dann ist man auf diesem Pfad angelangt, Pfad der Anhäufung. Dann der Pfad der Vorbereitung. Und zwar geht es da um die Vorbereitung auf die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Das ist unser großes Etappenziel. Da müssen wir hin, wenn wir danach noch weiter zum Buddha voranschreiten wollen. Übrigens auch, wenn wir ins persönliche Nirvana wollen. Also dieser Meilenstein muss erreicht werden, wenn wir aus dem Leiden uns befreien wollen und auch dann danach noch andere aus dem Leiden befreien wollen. Und Dieser zweite Pfad, das ist die Vorbereitung auf die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Und zwar geht es dabei um dieses intellektuelle Verständnis von Leerheit. Also alles, was wir besprechen, alles, was wir abgrenzen, auch was es nicht ist, das ist alles, geht alles in unseren Intellekt und das brauchen wir als Vorbereitung, damit wir dann an einem Tag X wirklich diese sinnliche Wahrnehmung dann auch haben. Na, sinnlich weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall die direkte Wahrnehmung von der Leerheit, die aber eben dann nicht über den Kopf ist, nicht übers Denken und nicht über Konzepte. Ja, und Lama Holger sagte auch nochmal, Leerheit ist wie ein greasy pig, also wie eine geseifte Sau. Und ich erinnere mich, dass Becky sowas auch schon mal sagte. Becky ist ja nun auch schon viele Jahre dabei. Und ne, man denkt immer, jetzt hat man die Leerheit, jetzt hat man es gleich begriffen und schwupps ist sie wieder weg. Und man hält diese Wahrnehmung nicht allzu lange. Und das ist eben genau das, was Lama Holger damit beschrieben hat, wie eine geseifte Sau. Kaum hat man sie gegriffen, dann schwupst sie einen auch schon wieder davon. Und Geschler sagt, er schätzt, es braucht so circa 2000 Stunden intellektueller Beschäftigung, also Lernen, Meditieren, Kontemplieren und so weiter, als Vorbereitung eben dann, um die Leerheit eines Tages direkt zu sehen. Ja, der dritte Pfad ist dann tatsächlich diese Erfahrung, die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Dauert nur wenige Minuten, steht hier. Ich habe immer gehört, so 20 Minuten, 30 Minuten. Hier wird von einem Bodhisattva-Bhumi geschrieben. Das wird damit erreicht. Das schauen wir uns noch ein bisschen näher an nachher. Und zwar wird dieses Bhumi allerdings nur erreicht, wenn du auch Bodhicitta im Herzen hast. Also wenn du jetzt dieses große Bodhicitta nicht im Herzen hast, dann kommst du in dein persönliches Nirvana. Aber du wirst dann eben nicht auf dem Weg sein zum Buddha, wo du auch allen anderen helfen kannst. Also deshalb ist hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, dass wir Bodhicitta in unserem Wesen haben. Und das wäre dann wieder das Bodhicitta, was unser ganzes Wesen durchdringt. Also das wäre dann dieser wassergetränkte Schwamm oder der Sesame Seed, der Sesamsamen, der von Öl durchdrängt ist. Aber das schauen wir uns auch noch genauer an. An der Stelle ist es sehr wichtig, dass wir das haben. Kurz gesagt können wir sagen, Bhumi-Stufen sind Entwicklungsstufen auf dem Weg, ein Buddha zu werden. Ja, dann kommt danach, also nach diesen 20 Minuten, 30 Minuten, die unser gesamtes Wesen verändern, diese 20, 30 Minuten, danach kommt dann der Pfad der Gewöhnung. Wir kommen dann wieder aus dieser Erfahrung heraus, dieser direkten Wahrnehmung der Leerheit. Und jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, was wir in der Meditation gesehen haben. Und das ist auch nochmal ein Wegstück, was wir gehen müssen. Und zwar, genau, gewöhnen wir uns daran, was wir in der Leerheit erkannt haben. Du übst dich darin und passt deine Wahrnehmung von dem, was du täglich um dich herum siehst, an deine Erkenntnis aus der Erfahrung der Leerheit an. Dann gibt es noch die angeborene Gewohnheit, die wir alle in uns tragen. Von der trennen wir uns auch auf diesem Pfad der Gewöhnung. Und zwar ist es diese Gewohnheit, mit der wir alle zur Welt gekommen sind, die Dinge aus sich selbst heraus existieren zu sehen. Und da muss man lange dran üben, diese Gewohnheit loszuwerden wieder. Und es gibt auch noch ein paar alte Samen, die wir in unserem Geisteskontinuum zu dem Zeitpunkt haben, die dann auch immer noch aufgehen. Das ist also das passiert eben auf dem Pfad der Gewöhnung, bis dann eben wirklich alle Samen aufgebraucht sind. Und wenn der letzte Samen eliminiert wird, also der letzte negative Samen, also das letzte Hindernis, was uns abhält zur Buddhaschaft, dann kommen wir auf den Pfad des Nicht-Belernens. Auf dem Weg der Hinayana-Praktizierenden ist es dann das letzte Geistesgift, was wir eliminieren. Also beim Buddha haben wir ja noch die Allwissenheit, die wir erreichen möchten und müssen, um allen Lebewesen helfen zu können. Und deshalb auf unserem Buddha-Weg haben wir dann das letzte Hindernis zur Allwissenheit, was beseitigt wird. Und das ist dann der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Okay, also es ist wieder viel Text, aber ich denke, viele von euch haben auch schon mal diese Begriffe gehört, diese fünf Pfade, haben auch schon mal die einzelnen Begriffe jetzt Anhäufung, Vorbereitung, Sehen, Gewöhnung, nicht mehr lernen gehört. Und auch da, wenn es jetzt viel ist, immer erstmal sich entspannt zurücklehnen, einfach, der Geist macht schon seine Arbeit. Einfach zuhören, sich die Bilder vielleicht ein bisschen einprägen oder schauen, was einem so hängen bleibt im Gedächtnis. Vielleicht ist es ja auch die Greasy Pig, die geseifte Sau. Also was auch immer, ganz entspannt. Es wird auch das immer, immer wiederholt werden. Das ist ja das Wunderbare an unseren Kursen, die so gut vorbereitet sind. Okay. Ja, jetzt hatte ich ja versprochen, wir schauen uns diese Bhumi-Stufen nochmal ganz einfach an. Es gibt 10 sogenannte Bhumi-Stufen. Und die habe ich jetzt mal eingeordnet, um einfach mal ein Gespür zu bekommen, wo die anfangen und wo sie so aufhören. Und man sieht, sie beginnen im Grunde erst ab dem 3. Pfad, nämlich den Pfad des Sehens. Und ich habe auch nochmal daneben geschrieben, das ist jetzt nur zur Veranschaulichung. Also ich kann euch jetzt gerade nicht ganz genau sagen, wie die jetzt genau an welcher Stelle sind und ob der die Bhumi-Stufen 2 bis 7 jetzt wirklich bis zur Mitte von Pfad 4 reichen. Also das kann ich jetzt nicht so sagen, aber Fakt ist, es fängt erst mit dem Pfad des Sehens an. Also da kommt man auf eine sogenannte erste Bhumi-Stufe und danach ist dann auf dem Pfad der Gewöhnung, werden halt mehrere Bhumi-Stufen dann auch noch durchlaufen. Und wie gesagt, das sind alles Entwicklungsstufen zu einem Buddha hin. Ja, und das alles steht halt in einem Verständnis, in einem Zusammenhang mit dem Verständnis von Bodhicitta. Und die 10. Bhumi-Stufe, die erreicht man dann, wenn man eben den Pfad des Nicht-mehr-Lernens hat. Genau, oder kurz davor. Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig sagen, wie da die Aufteilung ist. Aber da hat man schon mal einen guten Eindruck, wo, sage ich mal, die meiste Arbeit ist. Und wir sehen es ja, also auf dem Pfad der Gewöhnung durchlaufen wir viele, viele Bhumi-Stufen. Genau, im Englischen heißen die auch Grounds. Das finde ich auch nochmal einen ganz schönen Hinweis. Also Grund oder Boden oder die Grundlage oder auch die Ebene, auf der man dann sich weiterentwickeln kann. Also wie gesagt, kein Stress. Ihr müsst euch das nicht merken. Ihr habt es jetzt einfach mal gehört, einfach schon mal ein bisschen gesehen. Und euer Geist wird sich wieder daran erinnern, wenn das dann später im Studium nochmal wieder vorkommt. Und dann ist es einfach einfacher, weil ihr es schon gehört habt. Aber noch ganz spannend, das muss ich euch auch noch erzählen, was denn da so passiert. Und es ist schon sehr bemerkenswert, was alleine auf der ersten Bhumi-Stufe passiert. Also, das erzähle ich euch nochmal. Also der Fortschritt eines Bodhisattvas, der wird eben traditionell an diesen 10 Bodhisattva-Bhumis oder Ebenen verdeutlicht. Und mit dem Pfad des Sehens gelangt ein Bodhisattva, Heiliger, auf die erste Bhumi und schreitet dann auf dem Pfad der Meditation entlang der anderen Bhumis voran. Und schon auf der ersten Bhumi erlangt der Bodhisattva unglaubliche Fähigkeiten. So ist es der Person unter anderem möglich, 100 Emanationen, also Aussendungskörper, zu manifestieren oder auch 100 Buddha-Länder aufzusuchen. Zu all diesen Themen, Emanation, also Aussendungskörper und Buddha-Länder, da werdet ihr auch noch mehr erfahren. Und der Arya, also der Arya, das ist ja derjenige, der Leerheit direkt wahrgenommen hat, der kann dann auch 100 Buddhas wahrnehmen. Der kann dann ihren Segen erfahren und er kann von diesen Buddhas persönliche Anweisungen erhalten. Wir erinnern uns ja auch, Asanga und Maitreya, die hatten ja auch eine sehr persönliche Beziehung. Also das wird dann auf dem ersten Bhumi-Level möglich. Und dann auf jeder weiteren Bhumi-Stufe nehmen die Qualitäten und Fähigkeiten des Bodhisattvas enorm zu. Bodhisattva ist ja derjenige, der Erleuchtung erlangen will zum Wohle aller Lebewesen. Und mit der 8. Bhumi ist die Person von allen Leidenschaften dann frei geworden. Und am Ende der 10. Bhumi tritt der Bodhisattva in eine sogenannte Vajra-gleiche Konzentration ein. Und in dieser letzten Meditation, dieser Vajra-gleichen Meditation, befreit er sich dann noch von den restlichen Wissensschleiern. Also ganz schön mal zu hören, ja, was da so alles passiert. Da verändert sich eine ganze Menge, ganz offensichtlich. Okay, ich mache mal eine kleine Pause, bevor das nächste ist. Wie geht's euch mit diesen? Kommt ihr noch gut mit? Einige haben, glaube ich, schon mal gehört von fünf Pfaden. Spürt euch schon jetzt sehr der Kopf oder geht's noch? Oh, Helga nickt ganz entspannt. Du hast es auch schon mal gehört, ne? Die fünf Pfade wahrscheinlich. Genau. Ja. Sehr entspannt aus. Gut. Okay, super. Ja. Also sonst sagt gerne an dieser Stelle, wenn irgendwas euch jetzt ganz komisch vorkam oder so, könnt ihr es gerne nochmal ansprechen. Ja, super. Also ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach mal zu sehen, wo die Reise längst geht. Also das ist eben das Schöne. Wir haben ja eine ganz, ganz tolle Landkarte, wie gesagt, die dann eben unsere Kurse sind. Okay. Ja, dann gibt es noch eine weitere Klassifizierung von Bodhicitta, und zwar nach dem Grad des spirituellen Verständnisses. Und davon gibt es auch vier Arten. Und das erste schauen wir uns hier an. Und jetzt kommen wir, Lupa, einmal zu dem Tibetischen. Jetzt haben wir die Begriffe. Das heißt auf Tibetisch Mupa, Chupe, Semkhya. Semkhya ist immer der Wunsch nach Erleuchtung. Mupa heißt Überzeugung und Chupe heißt die Handlung. Und bei dieser Art von Bodhicitta ist es so, dass man aus einer Überzeugung heraus handelt und sich eben aus dieser Überzeugung dann auch entsprechend verhält. Und die Überzeugung ist, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren. Also irgendjemand hat uns, mit dieser Art von Bodhicitta hat uns irgendjemand den Stift erklärt, hat uns erklärt, dass es eine Diskrepanz gibt, wie die Dinge wirklich existieren und wie sie uns erscheinen. Und wir haben uns sozusagen überzeugen lassen von dieser Person. Das hat für uns Sinn gemacht. Und dementsprechend verhalten wir uns, wir alle ja wahrscheinlich, wie wir hier sitzen, weil wir zum Beispiel die Karma-Gesetze im Kopf haben und uns versuchen danach zu verhalten, weil wir wissen, dass gute Samen uns gute Ergebnisse bringen und schlechte, schlechte. Also das ist die Überzeugung, die uns dazu bringt, uns so zu verhalten. Natürlich, wenn wir von Bodhicitta sprechen, haben wir natürlich diesen Wunsch, allen fühlenden Wesen zu helfen. Wir haben aber Leerheit noch nicht direkt gesehen. Also wir haben noch nicht den dritten Pfad erreicht. Also wir wissen, wir möchten allen fühlenden Wesen helfen. Wir wissen auch, wir möchten ein Buddha werden, weil das ist klar, das müssen wir werden, um wirklich helfen zu können. Und wir wissen auch, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Dingen, wie sie uns erscheinen. Soweit haben wir das angenommen, diese Sichtweise, die unsere Lehrer uns an einem Tag X einmal gezeigt haben. Und deshalb glauben wir auch daran, dass Leerheit existiert. Aber so, wenn wir uns umschauen und so, alles wirkt schon noch auf uns als selbst existiert. Wir sehen ja, es sieht so aus, als wenn der Computer unabhängig von mir jetzt vor mir steht und nichts mit mir zu tun hat. Wir wissen halt, wir sind überzeugt, dass es nicht so ist. Aber ich muss ihn noch so sehen, den Computer. Ich kann ihn noch nicht anders wahrnehmen. Aber man ist überzeugt, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren. Und ja, diese Art von Bodhicitta haben wir auf den ersten beiden Pfaden. Also den Pfad der Anhäufung, den Pfad der Vorbereitung. Wir können auch sagen, man handelt aus dem Glauben heraus. Habe ich nochmal daneben geschrieben. Genau. Ich habe jetzt nochmal gesagt, genau, man denkt noch, dass Dinge aus sich selbst heraus existieren. Also es hat für mich auch ganz viel mit diesem Gefühl und wie wir wirklich mit unserer Wahrnehmung zu tun. Da können wir uns gar nicht erwehren. Es sieht halt alles noch selbst existent aus, aber in uns haben wir halt schon den Glauben und wir sind überzeugt, dass das nicht so ist. Das ist die erste Art nach spirituellem Verständnis. Genau, jetzt gucke ich nochmal meine Notizen durch, ob ich alles habe. Da würde zum Beispiel auch reinpassen, wenn wir halt wütend werden auf eine Person, die uns anschreit oder ungerecht behandelt, dann würden wir an dieser Stelle schon unser Wissen nutzen, wo wir eben sagen, ja, wir wissen ja, der Chef existiert nicht aus sich selbst heraus. Und du würdest das dann auch mit Bodhicitta sozusagen schon mischen, weil du ja weißt, wenn nichts aus sich selbst heraus existiert, was das bedeutet. Du kannst halt dich selber aus dem Leiden befreien, du kannst den Chef auch von seinem Leiden befreien. Genau, und das hat halt damit zu tun, dass du weißt, das Ding, über das du dich ärgerst, das existiert zum Beispiel gar nicht. Zum Beispiel der schreiende Chef oder der schreiende Ehemann. Genau, die existieren nicht so, wie du dachtest bisher, dass sie existieren. Und wenn wir halt wirklich die wahre Natur verstehen, dann können wir auch nicht mehr ärgerlich werden. Das gehört alles zu dieser Stufe. Aber wir werden halt noch ärgerlich. Also wir haben einfach noch die alten Samen, aber wir haben schon das Verständnis und wir möchten uns schon danach verhalten, weil wir einfach wissen, das ist der Weg aus dem Leiden für uns selbst und für alle anderen. Genau, man schaut sich zum Beispiel den schreienden Chef an oder den schreienden Ehemann und wünscht sich, ein Buddha zu sein, um ihm helfen zu können. Aber wenn wir den Chef halt ansehen oder den Ehemann, dann erscheinen sie uns halt immer noch als selbstexistent. Wir können sie noch nicht anders sehen. Aber wir verstehen schon mal, dass das falsch ist, weil wir ja in der Klasse gehört haben, dass die gar nicht so existieren, wie wir es dachten und dass es nichts bringt, zurückzuschreien. Ja, und wir verstehen halt schon, hier läuft doch irgendwas falsch, ne? Aber wir haben halt die Leerheit eben nicht direkt gesehen. Ja. Genau. Ja, und da war mir auch nochmal wichtig, das hatte ich auch nochmal in meinen Notizen. Also wir studieren ja hier Prajnaparamita. Also es ist ja so, das ist die Vollendung der Weisheit. Das heißt, wir geben uns nicht mehr damit zufrieden, so ein einfaches Mitgefühl zu haben, wo wir sagen, oh ja, das ist ja schlimm, dass es dem jetzt auch schlecht geht oder so, sondern wir brauchen wirklich ein ganz, ganz tiefes Verständnis von Leerheit. Das schwingt da immer mit in diesem Bodhicitta auch, dieses Verständnis von Leerheit. Denn das hatten wir ja auch in der ersten Klasse, Weisheit ohne Bodhicitta ist eben nicht die Vollendung der Weisheit. Und es geht hier wirklich in diesem Kurs um die Vollendung der Weisheit. Und dazu gehört immer auch Bodhicitta. Das ist die erste Klassifizierung nach dem spirituellen Verständnis. Dann gibt es die zweite, die heißt Laksam Dakpai Semkye. Semkye ist wieder Wunsch nach Erleuchtung, Dakpai ist rein. Und Laksam, das hatten wir auch schon mal in einer Vorklasse, das heißt, man übernimmt uneingeschränkt persönlich Verantwortung. Ah, jetzt möchte der Daniel einmal rein. Ich gucke einmal, dass ich ihn noch dazu bekomme. Sogar auch Petra. So. Jetzt kommen wir, glaube ich, noch mit dazu. Ja, da ist schon mal der Daniel. Hallo Daniel, hat geklappt. Super. Sehr schön. Gut. Okay, also dann die zweite Art von Bodhicitta nach spirituellem Verständnis. Wie gesagt, Laksam Dakpai Semkye. Ja, da ist es jetzt so, man hat Leerheit direkt erfahren. Das heißt, wir sind damit auf diesem dritten Pfad. Und in dieser direkten Erfahrung der Leerheit sehen wir auch die Dinge, wie sie wirklich sind. Und dadurch wird auch unser Bodhicitta noch viel intelligenter und viel stärker. Dadurch, dass man Leerheit direkt gesehen hat, gibt man die Vorstellung auf, dass Dinge aus sich selbst heraus existieren, weil man hat es ja wirklich auch wahrgenommen. Man weiß, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren. Man hat es ja gesehen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber wenn wir aus der Meditation herauskommen, sind wir halt trotzdem wieder gezwungen, sie so wahrzunehmen. Wir haben auch noch diese angeborene Sichtweise, diese angeborene Gewohnheit, dass wir die Dinge als aus sich selbst heraus existierend sehen. Es ist so, dass wir bei dieser Art von Bodhicitta in der Meditation die Dinge immer wieder als leer auch wahrnehmen können und auch so sehen können. Aber wenn wir aus der Meditation herauskommen, sind wir wieder gezwungen, unseren Alltag eben so zu sehen wie jetzt auch. Ja, also da ist es auch wieder, man glaubt natürlich nicht mehr an die Selbstexistenz der Dinge. Man ist sogar noch, es ist noch verankerter, also dieses Wissen darum, dass sie nicht so existieren, weil man hat es ja wahrgenommen, wie sie in anderer Weise existieren. Aber eben in unserem Alltag hält es noch nicht durch, sozusagen, diese Sichtweise. Genau, und diese Art hat man dann auf dem Pfad des Sehens und dem Pfad der Gewöhnung. Ja, und Geschler hat eben nochmal gesagt, also an dieser Stelle übernimmt man eine vollständige Verantwortung für das Wohl von anderen. Wir hatten es eben ja auch schon Kurs 1 bei der siebenteiligen Unterweisung von Ursache und Wirkung. Da hatten wir auch schon diesen Begriff Laxam, da ging es auch um die ganz persönliche Verantwortung. Und die fängt damit an, dass wir allen Menschen und Lebewesen gegenüber unvoreingenommen sind und sie eben als unsere Mutter ansehen. Wir verstehen, dass jedes Wesen schon mal unsere Mutter gewesen ist in allen Vorleben und dass sie unablässig dafür gesorgt hat, dass es uns gut geht. Und Laxam besagt, wir übernehmen vollständige Verantwortung für das Wohl dieser Mütter, weil wir ihnen ihre Güte zurückzahlen möchten. Und dabei ist es uns auch egal, ob wir das ganz alleine tun müssen, ob uns jemand hilft oder nicht. Es ist auch egal, ob wir dabei angegriffen werden und das ein bisschen unangenehm wird. Es ist uns alles egal, weil es geht uns darum, das Wohl dieser Mütter wirklich sicherstellen zu können. Es ist mir auch egal, was andere über mich denken. Ich tue es, ich übernehme die volle Verantwortung für das Wohlergehen der anderen. Auch wenn es sonst niemand anderes tut. Das ist Laxam. Genau, wir hatten gesagt, Laxam Dakpei Semkye ist das Bodhicitta einer Person auf dem dritten Pfad, dem Pfad des Sehens. Und Geschler sagt nochmal, alle Lebewesen sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Und es ist so, wenn wir Leerheit direkt gesehen haben, dann sind wir nicht mehr dieselbe Person wie vorher. Wir sind dann verändert. Der Zustand hat sich verändert und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und er vergleicht das ganz anschaulich so mit einer Jungfrau. Ne? Also entweder ist man eine Jungfrau oder man ist es nicht. Wenn wir Leerheit gesehen haben, dann hast du eben gesehen, dass die Dinge wirklich so existieren, wie deine Lehrer dich das gelehrt haben, dass sie wahr sind und all deine Zweifel sind beseitigt und die werden auch nicht wieder zurückkommen. Also du hast deinen Glauben, dass Dinge aus sich selbst heraus existieren, komplett beseitigt. Ja, also das ist so. Es gibt nur diese zwei Arten von Lebewesen. Die, die halt Leerheit direkt gesehen haben und dadurch ihr ganzes Wesen schon verändert ist oder die, die es eben noch nicht gesehen haben. Ja, und dann gibt es eben noch diese angeborene Sichtweise, die Gewohnheit, die Dinge als selbstexistent zu sehen. Und diese besteht dann aber trotzdem noch in der Anlage, auch wenn wir Leerheit direkt gesehen haben. Das ist noch nicht beseitigt. Also das heißt, obwohl man weiß, dass die Dinge nicht aus sich selbst heraus existieren, ist man noch gezwungen, sie so wahrzunehmen. Also außerhalb der Meditation. In der Meditation sieht man die Dinge als leer, aber außerhalb der Meditation ist man aufgrund der angeborenen Sichtweise, die wir noch haben, dann gezwungen, die Dinge als selbstexistent wahrzunehmen, obwohl man es im Grunde besser weiß. Und wenn so eine Person Lebewesen betrachtet, denen sie helfen möchte, dann glaubt er oder sie dabei nicht mehr an die Selbstexistenz dieser leidenden Lebewesen. Die Frage, sind denn da keine leidenden Lebewesen? Doch, da sind leidende Lebewesen, aber sie existieren anders, als wir das bisher dachten. Sie existieren als leidende Lebewesen vor allen Dingen aufgrund meines Karmas, den Samen, den ich dafür in meinem Geist habe. Und eine Person, die Leerheit direkt gesehen hat, die weiß, dass sie die Lebewesen falsch wahrnimmt. Vorher weiß man das nicht. Da hat man es bestenfalls intellektuell ein bisschen sich angenähert oder war intellektuell davon überzeugt. Aber jetzt weiß man es, weil man es ja gesehen hat. Wir sagen immer sehen, aber es ist ja nicht der Sehsinn, der das erfasst, die direkte Leerheit, die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Ja, und eben diese Art von Bodhicitta ist viel intelligenter und geht viel tiefer natürlich als die Stufen davor, weil wir es ja wirklich wahrgenommen haben und wirklich gesehen haben, in Anführungsstrichen, wie Lebewesen tatsächlich existieren und wie wir ihnen wirklich helfen können. Dann gibt es die dritte Art nach spirituellem Verständnis. Und zwar ist es das gereifte Bodhicitta, Nampa Minpei Semkye. Man sieht fühlende Lebewesen und möchte helfen. wenn man fühlende Lebewesen sieht, sieht man sie nicht als aus sich selbst heraus existierend. Man hat aber noch die Samen, also die Anlage noch im Geist, das Potenzial, sie so sehen zu können. Man sieht sie aber nicht mehr so. Man hat diesen angeborenen Glauben, diese angeborene Gewohnheit, die hat man an der Stelle aufgegeben. Das ist ein sehr spannender Moment, wo man dieses gereifte Bodhicitta erreicht. Und man sieht auch das eigene Selbst nicht mehr aus sich selbst heraus existierend. Und auch außerhalb der Meditation sieht man alles als leer. Also schon sehr fortgeschrittener Zustand. Man hat also diese angeborene Gewohnheit, Dinge aus sich selbst heraus existierend, ich sage jetzt mal sehen zu müssen, die hat man aufgegeben. Ja, man kann Dinge nie mehr aus sich selbst heraus existierend sehen, obwohl man noch Samen dafür hat. Also das ist wieder so eine Unterscheidung. Auf der einen Seite haben wir die Gewohnheit, die haben wir aufgegeben, aber es gibt auch immer noch so ein Restsamen, so ein Restpotenzial, das hat man an der Stelle noch. Deshalb ist man noch kein Buddha, weil man hat immer noch diesen karmischen Samen im Geist. Dieses Potenzial, dass Dinge aus sich selbst heraus existieren. Ja, das ist jetzt alles auch ein bisschen viel so mit diesen ganzen Unterscheidungen. Ich habe das nachher aber auch nochmal aufgeschlüsselt. Das wiederholen wir nachher nochmal kurz. Erstmal auf sich wirken lassen. Also das war das dritte, die dritte Art von Bodhicitta nach spirituellem Verständnis, das gereifte Bodhicitta. Jetzt kommt die letzte Art. Ich habe hier noch ein paar was in den Notizen. Genau, also Geshe-la geht da nochmal drauf ein, wie cool dieses Level ist, dieses Bodhicitta, weil er eben sagt, da passiert eben genau dieses Spannende, dass wir diese angeborene Gewohnheit loswerden. Das heißt, wir müssen außerhalb der Meditation die Dinge nicht mehr falsch sehen. Das finde ich sehr schwer vorstellbar, aber wenn er es so beschreibt, dann kann man sich dem annähern. Also vorher hatten wir halt intellektuellen Glauben und wir haben auch vielleicht sogar schon die Leerheit direkt gesehen, aber letztendlich außerhalb der Meditation waren wir immer noch gezwungen, die Dinge als selbstexistent zu sehen. Und an dieser Stelle geben wir das auf. Ja, und er sagt, das ist ganz spannend, weil selbst diese Gewohnheit, Dinge als aus sich selbst heraus zu sehen, die haben sogar die kleinsten Lebewesen, die haben Wanzen, die haben Amöben, alle haben sie diese Gewohnheit, Dinge als aus sich selbst heraus existierend wahrzunehmen. Und an dieser Stelle kommt so ein Switch, an dieser Stelle geben wir diese Gewohnheit auf. Genau, das hatten wir alles schon besprochen. Also selbst wenn man Leerheit direkt gesehen hat, wenn man aus der Wahrnehmung wieder rauskommt, wenn man nicht in der Meditation ist, hat man immer noch diese Gewohnheit. Aber bei diesem gereiften Bodhicitta gibt man das auf. Genau. Ja, gut. Dann die letzte Art von diesen vier Arten. Heißt Drippa Pakpei Semkhya, also das Bodhicitta, wo alle Hindernisse beseitigt sind. Das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Also alles, was wir vorher hatten, ist natürlich auch noch so vorhanden. Aber jetzt ist dieser letzte Samen, der bisher immer noch in meinem Geist vorhanden war, den gibt es jetzt an dieser Stelle nicht mehr. Und das ist dann der Zustand eines Buddhas. Das ist auch der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Genau, man hat natürlich das ganze intellektuelle Verständnis sich am Anfang angeeignet. Man hat dann aufgrund dessen eines Tages die Leerheit direkt gesehen. Das ist eine physische Erfahrung. Genau, und von der ersten direkten Erfahrung das Ganze in einen Dauerzustand jetzt gebracht. Und jetzt hat man auch noch den allerletzten Samen im eigenen Geist aufgegeben, eliminiert, beseitigt. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht. Ich bin da nicht ganz sicher, aber so bisher habe ich so die Vermutung, dass es dann das letzte Hindernis zur Allwissenheit ist, dass das der letzte Samen ist, der bei uns im Geisteskontinuum hängt, der uns davon abhält, ein Buddha zu sein, weil das ist ja das, was ein Buddha ausmacht im Vergleich zu jemandem, der im persönlichen Nirvana ist, nämlich die Allwissenheit. Und es gibt ja zwei Hindernisse, die Geistesgifte zu beseitigen. Und das letzte Hindernis ist das Hindernis zur Allwissenheit. Und ich denke, das hat mit diesem letzten Samen zu tun, der dann beseitigt wird. Okay. Ja, da habe ich es euch jetzt nochmal in unsere Grafik eingefügt. Wir hatten am Anfang die 5 Pfade, das ist das Blaue. Dann hatten wir die Bhumi-Stufen, wo wir schon mal gelernt haben, aha, das sind auch die Entwicklungsstufen eines Bodhisattva auf dem Weg zum Buddha. Und jetzt habe ich uns nochmal diese 4 Arten nach dem Verständnis, also diese 4 Bodhicittas, auch nochmal eingefügt. Da haben wir halt dieses mit dem Glauben, haben wir eben auf dem Pfad 1 und 2, bevor wir die Lehre direkt sehen. Dann kommt, wo wir persönliche Verantwortung übernehmen. Und in der Meditation zwar die Dinge schon als leer sehen, aber im Alltag noch nicht. Dann geht das weiter zu diesem gereiften Bodhicitta, wo wir es dann auch schaffen, außerhalb der Meditation die Dinge mit Leerheit sehen zu können. Und als letztes haben wir halt das Bodhicitta, wo gar keine Hindernisse mehr sind, wo nichts mehr im Wege steht, dass wir allen Lebewesen wirklich helfen können, weil wir allwissend sind und wissen, was sie brauchen. Okay. Habe ich euch das hier? Ach ja. Also das ist einfach nochmal eine Zusammenstellung. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr es nochmal in Ruhe angucken. Da habe ich halt immer oben einmal raufgeschrieben, was ist der Name und nochmal die Bilder. Und dann haben wir halt diese unterschiedlichen Geschichten, die nach und nach beseitigt werden. Also der erste Schritt ist, wir brauchen eine direkte Wahrnehmung der Leerheit. Und das beginnt dann ab dem Bodhicitta mit Laksam. Und dann geht es eben noch um diese Wahrnehmung in unserem Alltag. Und da kann man mal in Ruhe nachlesen, nachher dann in den Unterlagen, wenn ihr die bekommt. Da ist alles nochmal zusammengefasst, was ich jetzt gesagt habe. Dass es hier halt nur noch in einem meditativen Zustand geht, aber hier jetzt auch immer, also auch außerhalb der Meditation. Und dann gibt es diesen nächsten Punkt, diese angeborene Gewohnheit. Und die existiert dann ab diesem Bodhicitta nicht mehr. Und dann gibt es noch dieses ganz letzte Potenzial, die Dinge als selbst existieren zu sehen. Und das wird dann wirklich erst hier, also bei dem letzten Bodhicitta, das alle Hindernisse beseitigt hat, dann auch noch rausgenommen. Ja, es ist einfach ein Versuch, euch damit vertrauter zu machen. Aber wie gesagt, das sind keine Dinge, die ihr ganz, ganz tief jetzt behalten müsst und an die ihr euch erinnern müsst. Aber es gibt alles immer diesen Geschmack, was Bodhicitta, was da so alles drin hängt, in welche Ebenen und Schichten es auch geht von unserem Wesen. Ja, also spannende Geschichten, die hier auch nochmal einfach angesprochen werden und immer mehr unser Verständnis vertiefen. Und am Tag X wird es uns helfen, die Leerheit direkt zu sehen. Und das müssen wir und das wollen wir auch. Ja, jetzt wird es gleich ein bisschen leichter. Ich mache nochmal eine Pause. Ich gehe nochmal eine zurück. So, das war jetzt ein bisschen heftiger, glaube ich, als der erste Teil. Atmet mal durch. Habt ihr was zu trinken? Vielleicht wollt ihr mal was trinken.
Kerstin, darf ich dir eine Frage stellen?
Unbedingt.
Wunderbar. Du hast hier die 4 Arten jetzt drangenommen.
Ja.
Die Klassifizierung von Bodhicitta nach Grad des spirituellen Verständnisses, die 4 Arten. Mhm. Aber du hast vorher von der 5 Pfaden gesprochen.
Ja.
Also wir haben einmal 5 Pfade und die 4 Arten.
Ja.
Gut, kannst du das irgendwie miteinander verbinden? Nur zum Verständnis.
Also die 5 Pfade sind wir deshalb durchgegangen, um einfach zu zeigen, wo unsere Landkarte, wo unser Weg längs geht. Das hatte jetzt noch nicht unbedingt was mit Bodhicitta an sich zu tun. Bodhicitta findest du auf diesen 5 Pfaden wieder. Also wir hatten ja gesagt, dass du Und das erste Bodhicitta, also die erste Art des Bodhicittas, wo du halt aus Überzeugung handelst, weil es dir jemand anderes erzählt hast und du für dich erkannt hast, da ist was dran. Was der Geschler uns erzählt hat, als er uns erzählt hat, dass der Stift, wie der Stift existiert, dann haben wir gesagt, das stimmt. Das ist, jetzt fällt uns das auf, dass da etwas nicht zusammenpasst, was wir eigentlich vorher nie uns genau angeguckt haben. Das ist dieses erste Bodhicitta aus Glauben und Überzeugung. Das hast du auf dem Pfad der Ansammlung und der Vorbereitung.
Also das ist praktisch die Eins, wo du hier jetzt als Eins nimmst. Da sind wir bei dem Pfad Eins.
Und zwei,
ja genau, da fehlt mir jetzt ein bisschen.
Also was nämlich sehr einfach ist, ich finde das immer sehr schön, ich kann es mir gut merken, ab dem Pfad des Sehens.
Ja, ab der Drei.
Ab dem dritten Pfad des Sehens, genau. Ab da verändert sich das natürlich. Es ist ja auch sehr gut nachvollziehbar. Vorher müssen wir glauben, was andere uns erzählen. Wir müssen intellektuell sagen, stimmt. Ist ja wirklich komisch, dass der Hund das als Kauspielzeug sieht und ich als Stift. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo mir das Geschler erzählt, stimmt, es ist ja komisch, dass der eine mein Chef als total sympathisch wahrnimmt und ich finde ihn total nervend und ungerecht. Das ist ja wirklich komisch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber er hat ja recht. Das ist alles Überzeugung und Glauben. Und dann sagen wir, und er erzählt uns auch noch von Karma-Geschichten. Ja, gut, dann ist es, also weil das stimmt ja, da stimmt ja was nicht. Dann ist vielleicht besser, ich verhalte mich entsprechend der Karma-Gesetze. Aber das ist halt Überzeugung und Glauben aufgrund dessen, dass uns jemand anderes das erzählt hat. Und das haben wir ja alle hier in dieser Runde.
Ich verstehe schon, also praktisch auf dem Pfad des Sehens bin ich hier auf dem Punkt 2 sozusagen, mit der persönlichen Verantwortung, wo ich in der meditativen Zustand der Leerheit gesehen habe oder sehe.
Ja, genau. Und das ist auch etwas, was der Geschler uns erzählt hat, auch im letzten DCI-Level. Vom Gereiften und so habe ich im DCI-Level so noch nichts gehört. Aber bis zu diesem Laksam, das hat er auch im DCI-Level zum Beispiel erklärt. Gerade auch im letzten. Ja. Ja. Es geht wirklich um diese Straßenkarte. Es geht einfach so ein bisschen um die Orientierung. Aha, wo wird der Weg denn lang gehen? Es wird einfach beschrieben, so wird unser Weg aller aussehen. Unser aller Weg hier wird so aussehen. Wir werden an einem Tag X echte Entsagung haben und echtes Bodhicitta. Damit beginnen wir mit dem Pfad des Anhäufens. Ich finde das auch super spannend, weil man denkt ja oftmals, ja, ich häufe ja schon an. Aber nach diesen Pfaden fängt es wirklich an, in dem Moment, wo du echte Entsagung in deinem Geist realisieren, wo du echt sagst, muss jetzt einmal so sagen, ich habe die Schnauze voll. Reicht's. Ab dem Moment so ungefähr, da kann man mal sagen, fangen wir mal langsam an mit dem Weg der Anhäufung. Ja. Pfad der Anhäufung. Ich finde das schön, weil es mir immer zeigt, dass ich dranbleibe an diesem Thema, dass ich es wirklich verstehen muss, damit ich es auch wirklich verwirklichen kann. Und wir werden das alle verwirklichen, weil wir haben so tolle Unterlagen hier und das wird uns so nahe gebracht. Ja. Aber es geht eigentlich hauptsächlich um diese Straßenkarte bei den 5 Pfaden. Gar nicht vielleicht so sehr um das Bodhicitta, sondern es ist wirklich diese Straßenkarte, wo du, aha, ja, da ist mein erster Pin drin, da ist Entsagung und Bodhicitta, da ist dann eben das Sehen der direkten Leerheit. Ja, lass es nochmal sacken, aber es ist so viel, das ist fiese bei unserer Gelugpa-Schule. Wir haben Listen, wir haben Aufzählung. Wir haben dann hier von die 4 Arten, davon haben wir die 2, davon haben wir die 5. Und dann muss man immer einmal tief durchatmen und sagen, gut, ich habe es schon mal gehört und es wird sich noch vertiefen. Reicht das erstmal, um dir so eine Ruhe zu geben, da diesem einerseits die Karte, die wir haben und andererseits dann das Bodhicitta, was wir uns nochmal genauer anschauen? Ja, passt das, Andrea?
Ja, ich habe das schon öfters mal gehört. Ich weiß es schon. Ich habe nur versucht, die 5 und die 4 jetzt hier miteinander verbinden.
Ja, also ich gucke jetzt nochmal, ob ich das ist im Grunde, am schönsten kannst du es im Grunde hier sehen, wenn du dir diese Unterlage nochmal anguckst. Also jetzt nicht, aber zu Hause dann, wenn sie dann dir vorliegt in der E-Mail, genau. Also da siehst du, da ist es jetzt wirklich alles zusammengefasst. Da haben wir die 5 Pfade, da haben wir die Bodhicittas und wir haben sogar die Bhumi-Levels. Aber wie gesagt, dafür keine Gewähr, wie genau die sich verteilen. Es geht aber erst ab Pfad 3 los. Also das wäre dann deine Folie, wo du einfach nochmal entspannt drauf guckst, wo du sagst, ah ja, das ist das, das ist das, das. Okay. Ja, gut. Sonst noch? Es wird jetzt auch gleich ein bisschen netter wieder und ein bisschen eingänglicher. Das war jetzt nochmal wieder ein bisschen sehr analytisch. Alles gut? Okay. Gut, dann schauen wir weiter. Jetzt wird's richtig schön. Den Part mag ich jetzt sehr von dieser Klasse. Okay, jetzt haben wir eine andere Unterscheidung von Bodhicitta, nämlich die drei Arten nach Denkweise. Also wir hatten vorher nach dem spirituellen Verständnis und jetzt haben wir nach der Denkweise. Ich habe für mich in Klammer daneben geschrieben, Gefühl oder Stimmung. Was kommt da noch mit? Das andere war ja sehr analytisch und wie gesagt, diese Straßenkarte, wo geht's längs und was gehört dazu? Was passiert an welcher Stelle? Hier geht es jetzt ums Gefühl. Das mag ich ja immer sehr. Und jetzt schauen wir uns das an. Okay, es gibt drei Arten der Klassifizierung von Bodhicitta nach Denkweise. Die erste heißt Kyalpo Tabui Semkhya. Das ist das königsgleiche Bodhicitta. Die zweite heißt Cibu Tabui Semkhya. Das ist das hirtengleiche Bodhicitta. Und die dritte Art ist Nyempa Tabui Semkhya, das Fährmann-gleiche Bodhicitta. In DCI wurde das in Level 8 gelehrt, als wir Leadership hatten. Da für diejenigen, die bei den DCI-Seminaren dabei waren. Ja, und das königsgleiche Bodhicitta beinhaltet, ich werde zuerst selbst Erleuchtung erlangen und dann andere zur Erleuchtung führen. Dann das hirtengleiche Bodhicitta beinhaltet, ich stelle sicher, dass andere zuerst Erleuchtung erlangen und dann tue ich es für mich. Also sozusagen, ich warte auf das letzte Schäflein, bevor ich dann eben auch ans Ziel gehe. Und das dritte, fährmanngleiche Bodhicitta beinhaltet, ich möchte die Erleuchtung gleichzeitig mit allen anderen fühlenden Lebewesen erlangen. Wir gehen also ganz gemeinsam. Ja, bei diesem königsgleichen Bodhicitta hat Geshe-la nochmal erwähnt, das nennt sich manchmal auch Eat the Meat Bodhicitta, also isst das Fleisch Bodhicitta. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Das ist eine Geschichte von einer Familie, die unterwegs ist, im Winter oder in der Wüste, also in einer sehr schwierigen Umgebung, wo das Überleben nicht einfach ist. Und sie sehen dann ein Tier und töten es auch, um eben selbst zu überleben. Und der Vater überlegt sich halt, ja, wenn ich jetzt das Tier selbst esse, dann könnte ich so lange überleben und nach Hilfe suchen, dass ich dann das Überleben meiner Familie auf lange Sicht sichern kann. Im Vergleich zu, wenn wir es jetzt alle essen und keiner kommt wirklich ans Ziel, um Hilfe zu holen. Und ja, das ist eine sehr schöne, veranschaulichende Geschichte, um mal reinzuspüren, ja, wo man manchmal an einigen Stellen Entscheidungen treffen kann und vielleicht auch muss, um dann langfristig wirklich zu sagen, damit helfe ich den anderen am meisten. Was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so aussehen mag. Also König Bodhicitta, da konzentrieren wir uns auf unsere eigene Erleuchtung zuerst, um dann eben alle anderen auch dorthin führen zu können. Genau, dann bei dem hirtengleichen Bodhicitta muss ich schmunzeln, weil Geshe-la in seinem Vortrag so wunderbar sagt, das klingt doch echt nobel, ne? Also ich warte jetzt, bis wirklich alle Schäfchen im Trockenen sind und allen geht's gut. Und ja, da könnte man jetzt sagen, ja, das sind doch jetzt echt die richtigen tollen Bodhisattvas, ne? Und dann sagt er, aber das ist nicht so. Das macht nämlich gar keinen Sinn, weil er sagt, es ist niemals eine gute Idee, die eigene Erleuchtung zu verzögern. Kein Bodhisattva würde das tun wollen. Denn der Moment, wo wir ein Buddha werden, ermöglicht es uns, Millionen Körper hervorzubringen und millionenfach helfen zu können. Und der Gedanke, seine eigene Buddhaschaft zu verzögern, bedeutet, diese Millionen Körper nicht zu haben und sich stattdessen zu entscheiden, mit nur einem Körper zu helfen. Und das macht gar keinen Sinn bei genauerer Betrachtung. Aber er spricht auch davon, es gibt eine Tradition, die schon so ein bisschen mit diesem Gefühl auch spielt, diesem Gefühl, ich möchte erstmal, dass es allen anderen gut geht und dann schaue ich mal, was mit mir ist. Und das ist eben auch so nach dem Motto, dieses Gefühl, ein Bodhisattva wäre sogar bereit, in die Hölle zu gehen, wenn es den anderen helfen würde. Ja. Aber der Punkt ist, es funktioniert eben so nicht. Weil er sagt, in dem Moment, wo du in die Hölle willst und vielleicht sogar dort ankommst, dem anderen zu helfen, aber in dem Moment, wo du dieses Gefühl hast, katapultiert es dich schon wieder aus der Hölle raus. Es wird einfach nicht funktionieren. Das kann für einen Bodhisattva, der so aufgestellt ist, sehr frustrierend sein, dass er nicht in der Hölle verbleiben kann, um anderen helfen zu können. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich mag das unheimlich gerne. Da kann man mal so reinspüren, wie verzweifelt so jemand dann sein kann, weil das nicht funktioniert. Also das ist kein Weg, der funktioniert. Aber es gibt ein schönes Beispiel eben auch von einer Verwirklichung von Bodhicitta in der Hölle. Also es war schon jemand in der Hölle und der hat dort sein Bodhicitta verwirklicht. Und das ist die Geschichte unseres Buddhas, also Buddha Shakyamuni. Und die Geschichte geht so, dass er in der Hölle war, also da war natürlich noch kein Buddha, sondern er hatte halt Samen, die ihn in die Hölle gebracht haben. Und er hat diese außerordentliche Sache hervorgebracht, dass er in der Hölle tatsächlich noch an jemand anderen denken konnte. Und er war mit jemand anderem vor einen Karren gesperrt und der Höllenwärter, der schlug immer die Peitsche auf beide. Und da drehte er sich um zum Höllenwärter, so erzählt Geshe-la die Geschichte, und sagte, du gibst jetzt nur mir die Peitsche und den anderen schlägst du nicht mehr. Und der Höllenwärter sagte, ja, mir ist das wurscht, wen ich schlage, dann kriegst du halt die Peitsche. Und in dem Moment hat der Buddha tatsächlich Bodhicitta, tiefstes Bodhicitta verwirklicht. Und dann starb er im gleichen Moment in der Hölle und erreichte dann eine höhere Wiedergeburt und dann erarbeitete er dann an seiner Erleuchtung. Mhm. Also das sind so verschiedene Geschichten, so um dieses Gefühl herum, was vielleicht mit dem hirtengleichen Bodhicitta korrespondiert. Und Geshe-la sagte, unser Buddha kannte ja damals die ACI-Kurse nicht, die gab es ja noch nicht. Und so brauchte er lange Zeit dafür, das alles zu verwirklichen. Und er sagt, wir haben es da jetzt einfacher. Der Buddha hat uns das alles gelehrt und wir haben es schön in Häppchen wunderbar vorbereitet in unseren Kursen. Also das zum hirtengleichen Bodhicitta, die Quintessenz ist, es ist keine gute Idee, deine eigene Erleuchtung zu verzögern. Ja, und die dritte, Fährmann-gleiche Bodhicitta, ist klar, also das ist meistens als Bild, wenn du in einen Fluss kommst und du willst halt auf die andere Seite, dann ist halt die Idee, dass du dann eben zusammen mit demjenigen, den du eben transportierst, auf die andere Seite kommst. Also man erreicht dann die andere Seite zusammen. Ja, aber Geshe-la sagt, das ist auch eine Art Mythos, der besagt, ja, wir warten aufeinander, ne? Ich warte, bis du in meinem Boot bist und erst dann fahre ich rüber. Und dann sind wir schön zusammen unterwegs und wir erreichen die andere Seite zusammen. Aber es ist das Gleiche wie beim Hirtengleichen. Auch hier würde ich ja meine Erleuchtung verzögern, wenn ich auf den anderen warte und nicht losfahre, wenn ich denn schon im Boot sitze. Und auch das hatten wir ja gerade gesehen, macht keinen Sinn, weil ich damit im Grunde verzögere, dass ich Millionen Körper aussenden kann, wo ich Millionen anderer helfe, indem ich mit meinem einen Körper im Boot sitzen bleibe, um auf jemand anderen noch zu warten. Das macht keinen Sinn. Aber Geshe-la sagt immer, es ist eine süße, er sagt mal sweet, ich finde das eine schwierige Übersetzung fürs Deutsche, also es ist eine süße Motivation, so zu denken. Ja, ich warte, bis du aufgeholt hast, lass uns zusammengehen. Das ist was sehr Wertvolles, was sehr Schönes. Aber wenn es um die Erleuchtung geht, ist es letztendlich nachher nicht die Lösung. Aber er sagt, alle diese drei Bodhicittas sind traditionell, also bekannt, und sie sind auch sehr gesund, sie sind sehr sweet. Man kann mit diesen ganzen Bodhicittas auch mal rumspielen und mal schauen, wo man hintendiert. Auch da wieder eine Einladung an euch, das in eurem Alltag, also mal nochmal in euer Bewusstsein zu holen und mal zu schauen, wo euch das ein oder andere begegnet in euren Gedanken und Gefühlen und Denkweisen. Es sind alles drei gute Motivationen, aber das Beste ist das Königs-Bodhicitta. Du erlangst deine Erleuchtung zuerst und dann hilfst du den anderen, weil du dann nämlich Millionen Körper zur Verfügung hast und auch die Allwissenheit, um wirklich richtig helfen zu können. Ja. Was ich da auch noch sehr schön finde, das hat Lama Holger nochmal angesprochen in seiner Klasse und ich mag diese Idee gerne und ich weiß, Geschla hat sie auch mal in einem DCI-Kurs angesprochen, nennt sich gesunde Paranoia. Vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Begriff nochmal was. Gehen wir mal davon aus, vor uns haben sehr viele Wesen oder vielleicht sogar alle Wesen, die da waren, das königsgleiche Bodhicitta verwirklicht. So. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann sagen, also ich bin jetzt noch hier, noch nicht erleuchtet. Aber was denn jetzt, wenn alle anderen dieses erste Bodhicitta gemacht haben? Und die sind jetzt alle erleuchtet. Das ist ein schöner Gedanke, mit dem man mal rumspielen kann im Alltag. Und auch, da passt auch so ein bisschen rein, das viertengleiche Bodhicitta, wenn die jetzt Buddhas sind und ich bin das letzte Schaf, was hier wartet, was würden die jetzt wohl tun, um mir zu helfen, ja? Also wie würden sie jetzt ihr Schäfchen wieder einfangen wollen, ja, und ins Trockene bringen? Und das nennt sich gesunde Paranoia. Und Geschla nennt das eben auch im DCI, sagt er eben, ne, stell dir mal vor, du bist der Einzige, der übrig ist. Und alle anderen sind erleuchtet. Also ich stelle mir jetzt mal vor, ihr alle tut nur so, als wenn ihr mir zuhört, damit ich das endlich mal lerne, was ich bisher in all meinem Leben noch nicht auf die Reihe gekriegt habe. So. Und ihr seid ja lieb und ihr seid nett und ihr lacht und ich lache und uns geht's gut, ja. Aber das kann auch Menschen sein, die uns das Leben schwer machen, ja, die uns herausfordern, die uns anschreien oder sonst was, weil die vielleicht sind das Buddhas und die wissen ganz genau, dass Kerstin noch dieses Hindernis hat, was weiß ich von mir aus, von Stolz, ja, wo sie immer gegen ankämpft, wenn sie meint, sich irgendwie ungerecht behandelt zu fühlen. Ne? Und die piesacken mich so lange, bis ich irgendwann alle Viere von mir streng und sage, okay, du hast recht und alles ist gut und das eben mit Bodhicitta schaffe, ja. Ich liebe dieses Gedankenspiel. Was wäre, wenn alle das königsgleiche Bodhicitta verwirklicht hätten und jetzt versuchen, dich als letztes noch da rauszuholen aus dem Leidenskreislauf? Macht unheimlich viel Spaß. Ja, und da sieht man manchmal die verschiedensten Menschen, Tiere, Situationen auf einmal ganz anders. Ja, vielleicht passt das sogar auch ein bisschen zu unserem Dharma-Juwel, die erleuchtete Seite. Was könnte diese Situation, dieser Mensch jetzt für mich bereithalten, damit ich dann im Grunde das letzte Hindernis, was mich abhält, in der Glückseligkeit zu landen, loszuwerden. Ne? Also so kann man es auch drehen, weil dieses Dharma-Juwel, das war die erleuchtete Seite. Also man kann ja alles in Leiden sehen und man kann ja auch alles in der erleuchteten Seite sehen. Ja? Was wäre, wenn wir Menschen, die uns unheimlich herausfordern, mit dieser erleuchteten Seite mal betrachten. Was wäre, wenn das unsere Buddhas sind, die irgendwie versuchen, uns endlich über dieses Hindernis zu kriegen, dass wir da unseren Weg fortsetzen können. Also ich finde es wunderschön. Ja, das macht Spaß, mit solchen Geschichten zu spielen. Okay. Jetzt haben wir also die drei Arten nach Denkweise behandelt. Es gibt noch andere Unterscheidungen, die schauen wir uns heute auch noch an. Das war jetzt eine sehr schöne, einfache, eingängige. Jetzt schauen wir mal weiter. Die nächste ist auch nicht so analytisch, also das geht auch. Jetzt gibt es noch die zwei Arten nach der zugrunde liegenden Natur. Also Andreas, passt sehr gut, ne, zu deiner Frage. Ja, hier hast du die fünf Pfade, hier hast du die vier Bodhicitta. Ja, und wir haben auch noch die zwei. Wir haben die vier Arten nach spirituellem Verständnis. Wir haben die drei Arten nach der Denkweise. Jetzt haben wir noch die zwei Arten nach der zugrunde liegenden Natur. Ja, wir sind gelookbar. Wie gesagt, das sind die Meister der Listen. Und die Listen haben noch Unterlisten. Ich persönlich liebe das, weil es eben A, sehr klare Definitionen gibt und B, eben wirklich alles beleuchtet und du dann nachher wirklich auf den Kern kommen kannst. Okay, die sind einfach. Das erste heißt Munpa Samkhya, das ist das Bodhicitta übers Gebet. Und das zweite ist das Jukpa Samkhya, das handelnde Bodhicitta. Wir hatten das auch schon in der Vorklasse, vielleicht erinnert ihr euch nicht, und da hatte ich versprochen, wir kommen da nochmal drauf zurück und das tun wir heute auch. Also das erste ist der Wunsch nach Erleuchtung oder die Haltung, ich möchte halt wirklich erleuchtet werden. Das hängt nicht direkt von Aktivitäten ab und insbesondere hier jetzt nicht von den Bodhisattva-Gelübden und auch nicht von den Bodhisattva-Taten. Lupa, wenn du den Kurs 7 hattest, das waren, glaube ich, die Bodhisattva-Gelübde, ne? Schon, ja, genau. Dann kennst du schon ein paar von denen, glaube ich. Ja, genau. Also das hat jetzt, das ist die Vorstufe. Also das ist, und ich weiß nicht, ob sie es erzählt haben in Kurs 7, bei uns war es, also bei uns konnte man dann auch Gelübde nehmen und dann konntest du auch entscheiden, möchtest du den Wunsch oder möchtest du die Aktivität sein? Ist beides möglich. Ja, du nickst, also es war genau so auch, genau, weitergegeben. Und genau, und das ist quasi die erste Stufe. Ne? Man hat diese Haltung, man möchte es wirklich auch aus dem Herzen, ist wirklich sehr aufrichtig. Aber jetzt ja, will ich jetzt wirklich die Gelübde dafür nehmen. Ne? Und warum das eine gute Überlegung ist, sich die zu machen, zeigen wir auch noch, weil die Gelübde haben es in sich. Ist eine tolle Sache, aber sollte man sich gut überlegen. Also das ist der Wunsch, ohne die verbundene Aktivität, in dem Fall die Gelübde und Taten. Und das Zweite, das hängt dann wirklich zusammen mit den Bodhisattva-Gelübden, dass man sie ablegt, dass man sie nimmt und dass man sich dann auch in diesen Taten übt. Und das heißt natürlich auch, dass man sie in seinem Six-Time-Book, in seinem Sechsmal-Buch, überwacht. Also man guckt dann halt, dann sind die Gelübde Teil des Tages, wo man halt schaut, was habe ich eingehalten, was nicht, was muss ich bereinigen. Genau, und das ist eben der Punkt. Wenn du Gelübde ablegst, dann ist die entsprechende Handlung viel stärker. Also du kriegst viel stärkere Ergebnisse, wenn du sie einhältst. Aber eben, es geht in beide Seiten. Wenn du es eben brichst, dann ist es schädlicher. Wobei zum Brechen von Gelübden braucht es schon ein bisschen mehr als jetzt einfach nur das nicht einhalten können. Also solange du sie halt beobachtest und daran arbeitest und so, bist du schon ziemlich gut dabei. Also so einfach bricht man auch nicht sein Gelübde. Aber dennoch sollte man sich das nicht leichtfertig einfach so mal sagen, ich mache das jetzt mal, sondern muss schon irgendwie, es muss sich schon gut anfühlen und passen. Ja, da gibt es auch noch eine sehr schöne Geschichte. Jetzt gucken, was habe ich in meinen Notizen hier. Ach ja, Lama Holger hat eben auch nochmal betont, ein Gelübde ist ein Beschleuniger. Ich habe das ja auch schon oft gesagt, das ist sozusagen der Motor, der uns ordentlich mit PS nach vorne bringen kann. Aber ich muss das Gelübde gut kennen, ich muss es verstehen, ich muss sie studieren, um sie dann auch einhalten zu können. Aber wenn ihr die Kurse macht, die Bodhisattva-Kurse, dann werden euch die ganzen Gelübde auch dargelegt. Sie werden auch erklärt bis ins Detail. Also da.
Darf ich was sagen?
Bitte.
Und vor wem legt man ein Gelübde ab?
Vor dem Lama. Also ich kenne es in unserer Tradition eigentlich vor dem Lama. Also man kann sie dann auch selbst wieder nehmen, auch zu Hause dann. Also das ist bei uns so, dass wenn man sie hat, kannst du sie auch alleine wieder nehmen. Aber das erste Nehmen kenne ich persönlich jetzt nur vom Lama. Also so habe ich es in unserer Linie kennengelernt.
Aber Lama ist jeder Lehrer, oder? Könntest du jetzt Gelübde abnehmen?
Also ich würde keine Gelübde abnehmen. Nein, ich würde es nicht machen.
Aha, okay. Ich würde
es nicht machen. Also ich weiß jetzt. Also bei uns war es immer Venerable Phil, der das gemacht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Peter Mörtel.
Ja, das macht er.
Auch machen, genau.
Peter und Geshe selbst. Mhm. Bei Geshe selbst, es besteht eine Möglichkeit, es wurde ja gesagt, diese Medizin-Buddha-Retreat. Bei diesem Retreat kann man tatsächlich auch die Bodhisattva-Versprechen bei Geshe persönlich machen.
Ah, sehr schön.
Okay, danke. Danke.
Sehr gerne. Und also was dann nochmal ganz schön ist für ein Lama, da haben wir auch in Kurs 1 behandelt. Also da gibt es auch einen sehr schönen Abschnitt oder zwei Klassen für was einen guten Lama ausmacht. Da gibt es auch schon
nachholen, ne? Ich habe den Einzelkurs ja noch nicht gemacht. Das ist schade.
Also ich kann dir auch einfach die Aufzeichnungen, kann ich dir auch den Link schicken, dass du die Aufzeichnungen, die wir damals so durchlaufen haben, auch nochmal bekommst. Und dann ist es auch eine ziemlich, also da kann man
bestimmt auch
machen. Ja,
kann ich bitte gerne. Auch.
Kann das für euch alle freischalten und ihr könnt draufgehen, wenn ihr wollt und wenn nicht, dann nicht. Ja. Schicke ich euch mit dem nächsten.
Oh ja, danke.
Super, danke schön.
Aber ja, da gibt es eben so gewisse Dinge, woran man dann auch seinen Lama aussucht und wo man dann eben auch einfach gegencheckt. Ne? Passt das für mich so? Es gibt gewisse Qualitätskriterien zum Beispiel für einen Lama, wo man dann sieht, okay, Na, das ist schon ein sehr verwirklichtes Wesen, was dann auch Gelübde geben kann. Und ich weiß auch nicht, du musst dann auch, es sind ja auch Zeremonien, die musst du ja auch kennen. Also von daher.
Also online geht es trotzdem, oder wie?
Das geht. Also früher hat das Gesche gar nicht gemacht. Und weil wir jetzt Corona haben, hat er sich entschieden, das jetzt auch online zu machen. Das ist ja ganz neu. Und Peter hat das jetzt auch online gemacht. Ich habe das letzte Woche bei ihm gerade genommen. Also, der macht das auch online.
Gratuliere.
Es ist ein ganz tolles Gefühl. Also es ist nicht zu vergleichen. Es ist tatsächlich so. Ich spüre das. Es ist anders.
Wie geht das? Muss man sich da anmelden, oder?
Ja, aber zuerst muss man den 7. Kurs machen. Erst nach dem 7. Kurs geht das. Wer den 7. Kurs gemacht hat, also das wird auch zum Medizin-Buddha-Retreat angeboten. 7. Ja. Kurs wird da parallel laufen.
Habe ich mich schon angemeldet.
Mhm. Genau, ja. Und dann kann man den 7. Kurs da auch machen, aber ist nicht ohne. Ist ziemlich, ziemlich schwer. Also ich habe damit zu tun gehabt. Aber es ist sehr interessant, also es ist tatsächlich sehr interessant, ja. Und es ist noch eine Bedingung, also wenn man tatsächlich ein Lama oder ein Lehrer aussucht für Bodhisattva-Versprechen, dann soll man sich ein Lama oder ein Geshe aussuchen, der auch Tantra-Versprechen abnehmen kann. Also es soll jetzt jemand sein, der wirklich ausgebildet ist.
Mhm. Und das wäre auch Peter Mörtel?
Von Peter weiß ich nicht, aber Gesche selber. Ach so. Gesche macht das selber, ja.
Ich habe letztes Jahr den 7er Kurs mitgemacht.
Ja.
Aber nicht die Gelübde abgelegt, aber das ist schon ziemlich...
Kann man ihn ansprechen. Man kann ihn ansprechen.
Nur damals war, also wir werden das ja irgendwann, wird es ja den auch wieder hier angeboten geben. Da sollte das eigentlich, wie heißt sie noch, ehemals Brigitte Meier machen. Die war dann aber verhindert und dann hat Holger das übernommen.
Also.
Und damals, es war ja vor Corona, da musste man nach München fahren.
Ja.
Also da ist nur eine aus dem Kurs dann hingefahren.
Aber das hier, es geht jetzt online, ja.
Okay, danke. Jetzt habe ich viel losgetreten mit meiner Frage. Entschuldigung. Also.
Wundervoll.
Ja, das ist ja auch berechtigt, aber das ist wirklich etwas, das ist schon richtig, dass man vorher diesen Kurs absolviert und nicht einfach mal so sagt, jetzt mache ich mal Bodhisattva-Gelübde. Ne?
Genau. Aber Wunsch, es geht ja tatsächlich, es gibt diese 2 Stufen und den Wunsch kann man tatsächlich ohne 7. Kurs schon annehmen. Wunsch nach Bodhisattva versprechen.
Man kann sich sogar wünschen, dass man sich wünschen möge. Ja. Also es gibt ganz, ganz schön. Es gibt für alle einen Weg und man kann wirklich Schritt für Schritt und man muss ganz, ganz ehrlich mit sich sein. Ja. Also das spürt man. Also man spürt, wenn es passt. Und also ich weiß noch, bei meinem ersten, ich hatte auch den 7er Kurs bei Venerable Phil und da habe ich die Zufluchtsgelübde genommen und dann haben wir das halt die Zeremonie gemacht und so und dann ging danach die Bodhisattva-Gelübde und auf einmal war mir nicht sicher, ob das jetzt zueinander übergeht. Ich hatte das ja alles noch nie gemacht und ich wusste gar nicht, ob das so alles ineinander übergeht und dann dachte ich, Gott, geht das jetzt los? Ich bin richtig hochgeschreckt und habe noch so einen halben Tisch mitgerissen, weil ich jetzt nicht aus Versehen einfach weitermachen wollte und was nehme. Also da wusste ich ganz genau, da war es noch nicht der Zeitpunkt. Und man merkt es, wenn der Zeitpunkt da ist und es ist dann einfach, also ich kann immer nur betonen, ich weiß jetzt nicht, wie ihr, ich bin halt ein Gefühlsmensch und man merkt es. Man kann es merken, wenn man ein bisschen in sich hineinhört und das spürt man. Oder wenn jetzt Lupa erzählt, ist es online und ihr kommt in den Online-Kurs, auch da werdet ihr das merken. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, und das ist wirklich eine tolle Sache, so oder so. Aber macht es auf eure persönliche Art und Weise. Eine ganz, ganz dumme Idee, es nur zu machen, weil es viele andere machen. Das ist eine ganz dumme Idee. Sollte man nicht tun, weil das ist eben wirklich dieses Thema. Diese Gelübde sind unheimlich kraftvoll, die sind richtig kraftvoll. Die können euch ganz toll helfen und sie können euch auch noch ordentliche Hindernisse dazwischen knallen, wenn das irgendwie halt so leichtfertig vielleicht gemacht wurde.
Ja. Ich hätte dazu vielleicht noch einen Tipp. Hört man mich?
Ja.
Ach so, ja, ich mache das so. Ich check die vorher eine Zeit lang, mache ich das jetzt so, dass ich in meinem Six Times Buch die Zufluchtsgelübde checke, weil ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auch noch nicht sicher war, ob ich ready dafür bin. Und jetzt, wenn ich die versuche, meinen Alltag zu integrieren und auch zu gucken, so, dann irgendwann kriegt man auch ein Gefühl dafür, ob man sich das vorstellen kann, dieses Gelübde dann abzulegen oder nicht. Also mir persönlich ist das ein sehr, sehr guter, wie ich das gerade handhabe, so mit diesen Zufluchtsgelübden.
Ganz toller
Tipp. Und ich denke, ich werde das auch mit allen anderen Gelübden, die ich jemals nehmen werde, so machen, so dass ich die vorher erstmal ohne Druck und ohne Verantwortung ausprobiere in meinem 6-mal-Buch und dann, ja.
Ja, aber seid auch nicht zu perfektionistisch. Also dass man schafft es nicht, alle seine Gelübde zu halten. Also man muss die Praxis machen. Also um Gottes Willen, nur nicht zu perfektionistisch. Also horcht in euch rein. Ich finde es einen sehr schönen Tipp, so das ein oder andere mal so ein Gespür zu kriegen. Ne? Aber dann macht es nicht zu perfektionistisch. Hört auf euer Gefühl. Ihr spürt das. Ihr wisst das, wenn es soweit ist. Und dann macht es einfach. Ist eine ganz tolle Sache, wenn ihr das spürt, dass es jetzt sein soll, macht es. Und außerdem, man kann auch noch, das ist auch eine sehr schöne Sache, wenn ihr das live macht, fragt man in der Regel den Lama vorher. Man geht hin und fragt, ob man die haben darf. Und dann, wenn er ja sagt, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Ja, genau. Also, ja, ist eine tolle Sache. Ja, eine schöne Zwischenfrage. Vielen Dank. Ja, weil wir es auch gerade ansprechen, genau. Also es ist wirklich der Motor und es ist wirklich erwünscht, diese Gelübde, ja, das ist auf unserer Karte sind das auch wichtige Zwischenziele, auf jeden Fall. Weil sie wirklich den Motor geben, sie geben wirklich da nochmal ein bisschen PS rein, sozusagen, in unser Fortkommen. Und also wenn ihr das merkt, es ist bei euch soweit, dann macht es auf jeden Fall. Es ist eine super, super schöne Sache. Toll, Lupa. Ich freue mich sehr, das zu hören. Toll. Vielen Dank, dass du das auch geteilt hast. Schön. Okay, also, genau. Also, wenn wir Gelübde ablegen, dann wird die Handlung viel stärker. Das ist nämlich cool. Und genau, das Brechen des Gelübdes ist gar nicht so einfach. Aber wenn es denn passiert, ist es auch schädlicher. Und da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte noch. Ach so, jetzt war ich ja noch bei Lama Holger, der hatte das noch erzählt, dass Bodhicitta, ach so, dass beim zweiten Wunsch, also bei dem Handeln Bodhicitta, wenn ich die Gelübde nehme, dass dann das Bodhicitta natürlich wirksamer ist, schneller ist, eben um dann auch zur Erleuchtung zu kommen. Aber klar, der erste Schritt ist völlig in Ordnung mit dem Gebet, mit dem Wunsch, das ist alles wunderbar, bringt uns alles voran, ist alles wertvoll. Aber klar, auch immer wieder in Betracht zu ziehen, je schneller wir Erleuchtung erlangen, umso schneller befreien wir uns und alle anderen auch aus dem Leiden. Also Verzögerung ist nie eine gute Idee. Wenn es soweit ist, macht es. Okay, deshalb eben nie zu bequem einrichten. Wir sollten immer das machen, was uns möglich erscheint. Das finde ich jetzt auch einen sehr schönen Tipp von dir, Daniel. Also genau, was uns möglich erscheint, dann macht es. Aber auch realistisch einschätzen und bitte nicht überfordern. Also nur weil andere es machen oder so, das müsst ihr nicht. Es ist euer Weg, genau. Und Überforderung bringt da gar nichts. Aber wie gesagt, oftmals ist es auch so, dass man merkt, dass man zu mehr fähig ist, als man zu Anfang vielleicht sogar von sich selbst dachte. Und auch da sind unsere Lehrer eben super, super hilfreich und wichtig, dass sie uns eben auch einschätzen können. Das ist eben in Kurs 1 auch als eine der Qualitäten eines guten Lehrers eben aufgelistet, dass sie eben die Fähigkeiten ihrer Schüler gut einschätzen können und sie dann auch entsprechend auf diesem Weg gut voranbringen können. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Geschichte von Geshe-la. Deshalb auch noch die zwei Bilder. Er hat da wieder so ein wunderbar anschauliches Beispiel. Er hat erzählt, es war, glaube ich, im Retreat, und die haben da auch Yoga gemacht. Und dann saß er und Anatol, das ist einer seiner Schüler, saßen dann im Yoga-Studio, die beiden. Und dann haben sie darüber philosophiert, wie cool es doch sein wird, wenn sie eines Tages Buddhas sind und allen Lebewesen helfen können. Ja, und erzählt, währenddessen wischte im Hintergrund eine Studentin namens Barbara den Boden, damit der schön sauber ist für die nächste Stunde und für alle Teilnehmer, die kommen. Und damit diente sie natürlich allen Yogakursteilnehmern in der Form einer Aktivität. Und dann sagt Geshe-la, das erste ist ein ganz schönes alltägliches Beispiel für das Bodhicitta in Gebetsform. Und das zweite ist ein schönes alltägliches Beispiel für handelndes Bodhicitta. Finde ich auch nochmal sehr anschaulich. Okay. Also wir sind mit den Hausaufgabenklassifizierungen durch. Wir haben sie jetzt alle. Also wir haben die vier Arten nach dem spirituellen Verständnis und wir haben die, muss ich selber nochmal gucken, die drei Arten, dann nach der Denkweise. Und wir haben jetzt die zwei Arten nach der zugrunde liegenden Natur, ist ja ziemlich einfach. Also diese Haltung oder der Wunsch oder eben die Aktivität. Jetzt gibt es noch eine kleine Extra-Klassifizierung, die ist aber nicht Teil der Hausaufgaben und des Tests. Aber trotzdem auch nochmal, ja, ich mag die, weil die nochmal einen kleinen Knoten eventuell in unseren Geist gibt. Und das führt uns tiefer in das Verständnis. Also, da gibt es noch das offensichtliche Bodhicitta und das ultimative Bodhicitta. Offensichtlich, wir können auch sagen, ist eine trügerische Form und ist ein Buddha werden wollen, um allen fühlenden Lebewesen zu helfen. Das, was wir eigentlich auch darunter verstehen, was wir auch hier immer jetzt die letzten Klassen angeschaut haben. Im Englischen heißt es apparent, ist offensichtliches, augenscheinliches, finde ich, hat noch so ein bisschen eine andere Nuance drin. Und es sieht halt aus wie Bodhicitta, aber es ist nicht echtes Bodhicitta. Und dann gibt es das ultimative Bodhicitta, das ist im Grunde so ein Codewort. Man könnte jetzt denken, aha, das hat auch mit diesem ganzen Bodhicitta zu tun, aber im Endeffekt ist es die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Es hat eigentlich dann in dem Moment nichts damit zu tun, anderen helfen zu wollen. Wir können es auch als ultimative Liebe sehen. Und was unseren Kopf verknoten könnte, wäre dieser kleine Zusatz, es hat nichts damit zu tun, anderen helfen zu wollen. Wie geht das denn jetzt? Und ja, ich mag gerne euren Kopf nochmal verknoten, weil es uns tiefer führt. Wie geht denn das jetzt? Man kann auf dieser Unterscheidung ein bisschen herumkauen. Das erste ist natürlich das, was wir hier die ganze Zeit betrachten, was uns allen sofort einfällt, wenn wir das Wort Bodhicitta hören. Aber wieso ist jetzt das zweite natürlich eine Art von Bodhicitta, aber hat nichts dazu mit zu tun, anderen helfen zu wollen. Wieso wollen wir, wenn wir in der Wahrnehmung der Leerheit sind, wieso wollen wir dann anderen nicht helfen? Wie geht das denn? Das ist ja wieder so eine Sache, es hört sich schon wieder so widersprüchlich an. Und immer wenn sich was widersprüchlich anhört, dann sind wir sehr nah an der Leerheit dran. Wenn wir anderen fühlenden Lebewesen oder Personen helfen wollen, dann ist das trügerisch, steht hier. Wieso ist das denn so? Weil das Wahrnehmen einer anderen Person an sich trügerisch ist, solange ich noch keine Leerheit direkt gesehen habe. Das haben wir ja gerade gesehen in diesen ganzen fünf Pfaden. Wir haben ja sogar gesehen, dass wir auf dem Pfad der Gewöhnung noch sehr lange brauchen, bis wir eigentlich alles um uns herum auch mit seiner Leerheit wahrnehmen und nicht in dieser trügerischen Form mehr. Das heißt nicht, dass die Person, der wir helfen möchten, nicht existiert. Das heißt es nicht. Natürlich existiert sie. Aber eben anders, als wir dachten oder auch anders, als es augenscheinlich aussieht. Trügerischer Art und Weise aussieht. Denn die Wahrnehmung einer Person an sich ist trügerisch. Und solange wir halt eine Person anschauen und sie noch nicht in ihrer Leerheit sehen, ist es trügerisches Bodhicitta. Und deshalb nennt man das offensichtliche Bodhicitta auch trügerisch. Obwohl es ja, ist ja nichts verkehrt mit diesem Bodhicitta grundsätzlich. Nur eben unsere Sicht, die ist noch nicht rein. Wir können das noch nicht sehen in der Leerheit. Und ultimativ bedeutet ja immer, dass ich die Dinge so wahrnehme, wie sie tatsächlich existieren. Also nicht in ihrer augenscheinlichen oder trügerischen Form. So, und wenn ich Leerheit direkt wahrnehme, dann nehme ich ja die tatsächliche Existenzweise alles Seins wahr. Ultimativ, nicht mehr trügerisch. So, und jetzt gibt es einen interessanten Punkt, weshalb ich das gerne nochmal mit euch so angucke. Nämlich, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Hauptbewusstsein, was wir in der letzten Klasse angesprochen haben. Es ist nämlich so, dass während dieses Vorganges, dieser direkten Wahrnehmung der Leerheit, alle unsere mentalen Funktionen ausgeschaltet sind. Außer das Hauptbewusstsein. So, und das bedeutet, dass ich während dieses Vorgangs gar keine Gedanken denken kann. Ich kann auch keine Konzepte mir zusammen. Also eine Person gibt es nicht, weil eine Person ist ein Konzept. Und ich kann auch keine Gedanken denken, ach, die arme Person, der will ich jetzt helfen, ist nicht mehr möglich, weil wir in einer sehr, sehr tiefen Meditation sind, wo das alles ausgeschaltet ist, weil uns das im Endeffekt alles davon fernhält, die Leerheit direkt zu sehen. Es ist alles ausgeschaltet, nur das Hauptbewusstsein, das ist noch da, muss es ja, hatten wir ja gelernt in der letzten Klasse. Es muss ja etwas geben, was etwas wahrnimmt. Und das ist das Hauptbewusstsein. Aber nichts anderes mehr. Das heißt, ich kann ja auch gar nicht mehr die zwei Wünsche haben. Ich kann ja nicht mehr denken, ich möchte ein Buddha werden. Ich kann auch nicht mehr denken, ich möchte allen Lebewesen helfen. Das ist dann nicht mehr möglich. Und da gibt es auch eine sehr schöne klassische Frage in den Schriften, die da lautet: Kann ein Bodhisattva Leerheit direkt wahrnehmen? Und ich glaube, unser aller Antwort wäre ja klar, ein Bodhisattva, der arbeitet ja die ganze Zeit darauf hin, dass er Leerheit direkt wahrnimmt. Aber die Antwort ist nein. Und zwar aus der Logik heraus betrachtet ist sie nein. Warum? Ein Bodhisattva, die Definition eines Bodhisattva ist ja, dass er die beiden Wünsche im Geist hat. Das ist die Definition eines Bodhisattvas. Eine Person, die Erleuchtung erlangen will zum Wohle aller Lebewesen. Der eine Wunsch, der zweite Wunsch. So, in der direkten Wahrnehmung der Leerheit habe ich die Wünsche nicht. Also bin ich laut Definition kein Bodhisattva in dem Moment. ja. Also müssen wir unter diesem Aspekt logischerweise sagen, dass kein Bodhisattva Leerheit direkt wahrnehmen kann. Und damit lasse ich euch mal dann euren Spaß haben und drauf rumkauen, wenn es euch nochmal begegnet. Ich liebe diese Stellen, weil das sind wirklich die Stellen, die uns ganz tief ranführen an dieses Verständnis. Das ist das tiefe Verständnis von Leerheit, das tiefe Verständnis, wie wir Konzepte machen, wie wir, was wir uns zurechtreimen und dass das alles aufgehoben ist in der Leerheit. Gut, es ist aber eine Stelle zum Herumkauen. Aber ich fand, ihr wart bereit dafür. Ihr seid so locker immer mitgegangen bei all den letzten Klassen. Da habe ich mir gedacht, das könnt ihr auch nochmal bekommen zum drauf rumkauen. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht sofort begreifen. Euer Geist hat es gehört. Und das Ganze ist wirklich, um diesen deutlicheren Geschmack davon zu bekommen, diese eingeseifte Sau ein bisschen länger halten zu können. okay.
Kerstin, Entschuldigung, ich muss immer lachen, weil diese eingeseifte Sau, mir fällt ihm ein, wie du mir erzählt hast von der Pretty Woman. Wie diese
die Scheißerchen.
Schlüpfige Scheißerchen.
Ja, so fühlt sich das an. Ne? Und Becky hatte das ja auch erwähnt, ne? Wenn man längere Zeit mit diesen Kursen ist und man eignet sich das alles an und denkt man, jetzt habe ich es. Und dann schwupps, ist es wieder weg, weil dann irgendwie so eine Fragestellung kommt oder wieder ein Satz, der sagt, wieso jetzt? Der Satz sagt ja genau das Gegenteil von dem, was ich glaubte, verstanden zu haben. Also es ist herrlich. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Kurse. Ihr kommt ans Ziel mit diesen Kursen, ist völlig klar. Okay. Habe ich da noch was? Mal schauen. Also das nochmal dazu. Ah ja, und da gibt Geshe-la auch ein ganz tolles Bild zu, auch da wieder. Und das jetzt nochmal nur als mit einem Bild. Er gibt dieses Bild dazu. Ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, man kann es erkennen. Okay, und zwar sagt er, im Englischen gibt es einen Begriff, und zwar heißt das irgendwie DUI, also Driving Under Influence, also Fahren unter dem Einfluss von. Und dieses Bild zeigt natürlich Fahren unter dem Einfluss von Alkohol. Und Geshe-la sagt, also klar, der Alkohol befindet sich in deinem Blut und der beeinflusst natürlich dein ganzes Sein. So, und wenn wir Leerheit direkt sehen, dann sagt Geshe-la, das ist wie Autofahren. Unser Hauptbewusstsein ist konzentriert auf die Straße. Aber wir stehen unter dem Einfluss von Bodhicitta. Aber eben nicht in Form dieser zwei Wünsche oder Gedanken, sondern Bodhicitta beeinflusst unser ganzes Sein, ist ein Teil von uns. Also wenn wir diese Art von direkter Wahrnehmung der Leerheit haben, mit Bodhicitta, also unter dem Einfluss von Bodhicitta, dann ist das ultimative Bodhicitta. Und das ist auch dieser Schwamm, der durchtränkt ist mit Wasser. Wenn Bodhicitta, jede Pore in uns Bodhicitta durchtränkt ist und wir dann die Wahrnehmung der Leerheit haben, dann haben wir ultimatives Bodhicitta. Ich liebe sein Bild. Es ist irgendwie, man stutzt erstmal wie jetzt, aber so ist es halt. Ja, genau. Okay. Ja, also damit haben wir den Inhalt erstmal durch. Ich habe noch eine kleine Textstelle für euch. Die fasst jetzt nochmal alles zusammen. Jetzt nochmal, wie sowas im Text wiederzufinden ist, der ist ja sehr kurz. Also die Lektüre 2 ist ja super kurz. Und da steht, hier kommt nun eine Differenzierung des Wunsches, also Bodhicitta. Da haben wir jetzt auch nochmal begrifflich, kann der Wunsch in den offenkundigen und den ultimativen Wunsch nach Erleuchtung unterteilt werden. Das haben wir uns gerade angeschaut. Also offenkundig ist, dass dieser Wunsch haben, erleuchtet zu werden, und ultimativ ist eben die direkte Leerheit zu erfahren unter dem Einfluss von Bodhicitta. Dann gibt es vom Wesen her, kann der Wunsch in Gebet und in aktives Engagement unterteilt werden, haben wir uns auch angeschaut. Und in Bezug auf seinen Gehalt kann er in 4 Arten unterteilt werden. Das ist beginnend mit dem Wunsch aus dem Glauben, das ist eben Glauben, und das ist die Slaksam, also wo wir dann auch direkte Wahrnehmung der Leerheit haben, und der gereifte Wunsch und dann der Wunsch mit dem, was alle Hindernisse beseitigt hat. Und in Bezug darauf, wie der Wunsch entwickelt werden kann, gibt es 3 Arten, beginnt mit dem Wunsch des Königs, und da hatten wir dann noch das Hirtengleichen und das Vergleichen, und das ist quasi der Absatz, den wir jetzt heute behandelt haben. So sieht das dann im Text aus. Okay. Also das heißt, ich hatte euch letztes Mal, habe ich das noch hier aufgeschrieben? Ah, das war unsere vom letzten Mal noch die lange Definition von Bodhicitta. Da hatte ich euch gesagt, dass wir zur Haltung und zur Aktivität heute noch was hören, und das haben wir jetzt getan. Also das habe ich eingehalten, das Versprechen. Genau. Ja, damit sind wir vom Inhalt fertig. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal kurz die Hausaufgaben an, damit ihr seht, dass wir auch alles wirklich besprochen haben. Lesen, nochmal die Lektüre 2, die ist super kurz. Auswendig lernen, die Definition des Wunsches in Form der Absicht und in Form der Handlung. Das ist, glaube ich, wirklich jetzt nur mit den Notizen. Ich glaube, im Text hatte ich extra nachgeguckt, da gibt es keinen Vers dazu. Es müsste also das aus den Notizen sein, beziehungsweise das, was wir jetzt hier heute uns angeschaut haben, was da stand beim Gebet und bei der Handlung. Dann habt ihr als Meditationshausaufgabe diesen Austausch zwischen dir und anderen. Da schicke ich euch nochmal eine Meditationsvorlage. Die kommt allerdings vom Buddhistischen Zentrum in Hamburg. Die habe ich aber durchgelesen. Die müsste also passen mit dem, was auch bei uns inhaltlich gelehrt wird. Genau. Da geht es dann um Tonglen, und es geht auch mal darum, dass man selber nur eine Person ist und die anderen ganz viele. Also das ist eine sehr schöne Text nochmal zum Durchlesen. Oder eben auch die ganz einfache Variation, dass wir eben wirklich sagen, was braucht mein Gegenüber? Also was möchte er jetzt gerade haben, was ich ihm vielleicht geben kann? Und wie gesagt, wenn wir 2 Kugeln Eis nur kaufen können oder eine Kugel und die teilen wir uns, dann kaufe ich ihm halt seine Sorte und nicht meine. Noch tiefer könnt ihr halt Tonglen machen. Das ist dann eben die fortgeschrittene Praxis sozusagen vom Austausch von sich und anderen. Das schicke ich euch Unterlagen, das kriegt ihr auch. Genau, dann habe ich jetzt an den Hausaufgaben Fragen. Die erste kommt gleich, aber das ist die einfachere. Wir haben also nenne und beschreibe die 3 Arten des Wunsches nach Erleuchtung, haben wir uns angeschaut. Ihr erinnert euch, das seht ihr ja auch an dem Bild. Dann die erste ist ein bisschen kompliziert, aber da geht es im Grunde die Umschreibung. Und da habe ich nochmal so kleine Unterpunkte. Also das ist dann immer der überzeugte Wunsch, ist der erste, und der teilt sich auf. Du hast den wahren Wunsch nach Erleuchtung erlangt, aber du hast Leerheit noch nicht direkt gesehen. Das heißt, du bist auf dem Pfad der Anhäufung oder dem Pfad der Vorbereitung, des großen Wegs. Die Dinge erscheinen dir noch, aus sich selbst heraus existieren, du siehst sie immer noch so und du glaubst, was du siehst. Müsste in euren Notizen stehen, also Notizen eines Schülers. Dann der Wunsch mit persönlicher Verantwortung, der Laksam-Wunsch. Da ist es auch, du hast den wahren Wunsch nach Erleuchtung erlangt, also Entsagung und Bodhicitta. Du hast dann auch schon Leerheit direkt erfahren und du befindest dich auf einer der Bodhisattva-Stufen von 1 bis 7. Die Dinge erscheinen dir noch aus sich selbst heraus existierend, außer wenn du... Moment. Die Dinge erscheinen dir noch aus sich selbst heraus existierend und du siehst sie auch immer noch so. Mhm. Außer wenn du in der Meditation bist. Aber du glaubst nicht mehr, dass sie wirklich so sind, weil du es ja selbst gesehen hast, dass es nicht so ist. Der gereifte Wunsch ist dann der dritte. Das ist dann Bodhisattva Stufe 8 oder höher. Da bist du aber noch nicht erleuchtet. Da erscheinen die Dinge nicht mehr aus sich selbst heraus existierend, weil wir diese Gewohnheit aufgeben konnten. Man sieht sie auch nicht mehr so, auch nicht außerhalb der Meditation. Aber man hat noch diesen einen letzten Samen sozusagen, der einen abhält von der Buddhaschaft. Und der, ja, der zwingt dich dazu, also der könnte dich dazu zwingen, quasi die Dinge als aus sich selbst heraus existieren zu sehen. Also ich glaube, das hat damit zu tun, mit diesem letzten Hindernis zur Allwissenheit. Aber möchte ich mich jetzt nicht festlegen an der Stelle. Ja, und dann der letzte, der Wunsch, in dem alle Hindernisse beseitigt sind. Du hast vollständige Erleuchtung erlangt. Dann besitzt du keine Samen mehr, die dich dazu zwingen, die Dinge aus sich selbst heraus existierend wahrzunehmen. Damit hast du auch Allwissenheit erreicht. Ja, also das ist ein bisschen tricky. Vielleicht können wir uns das nochmal nächste Woche entdröseln in der Hausaufgabengruppe. Aber wir haben es behandelt. Okay, dann... nenn und beschreibe die zwei Arten des Wunsches nach Erleuchtung. Das ist einmal mit der Absicht, also mit dem Gebet, und einmal mit der Handlung und der Aktivität. Dieses in Klammern könnt ihr ignorieren. Also ich denke, das war nochmal die Frage mit dem Ultimativen. Ich guck mal. Ja, das war die Frage mit dem Ultimativen, dieses Klammer-Thema. Das müsst ihr aber nicht wissen. Okay, also wir haben gesehen, wir haben tatsächlich alles behandelt von den Hausaufgaben. Und zum Schluss nochmal die Zusammenfassung. Aber gibt es noch Fragen erstmal, bevor ich die mache? Nö, alles gut. Soweit es halt gut sein kann, da war es was.
Könnte man da bei diesen auswendig lernen, theoretisch nicht auch das, was du da gesagt hast, wo sich die beiden vor der Yogastunde unterhalten und die andere Person geputzt hat, kann man das nicht theoretisch auch als auswendig lernen der Definition?
Auf jeden Fall. Also wichtig ist ja auch wirklich, dass wir ein Bild davon haben, dass wir es spüren können, dass wir es wiedererkennen können. Ne? Wo befinden wir uns am Tag X? Und dann auch darüber freuen können, ja. Es ist ja, man kann sich ja freuen, wenn man merkt, oh, ich philosophiere gerade hier mit meiner Freundin, wie cool das ist, wenn wir Buddhas werden, das ist ja was Tolles. Dann kann man das auch wiedererkennen und sich freuen. Und man kann sich auch freuen, wenn man den Boden wischt, was man vielleicht sonst irgendwie eher genervt gemacht hätte, weil das eine coole Bodhisattva-Tätigkeit ist. Absolut. Ganz, ganz toller Hinweis. Absolut. Also vielleicht können wir in der Hausaufgabengruppe auch nochmal gucken, was von der Umschreibung uns überhaupt was gibt. Also man muss ja wirklich, ich finde, man muss auch das sich rausfischen, womit man was verbindet. Also ich halte jetzt nichts davon vom sturen Auswendiglernen. Das liegt aber auch daran, dass ich schlecht kann. Deshalb haben wir ja versucht, diesen Kurs ein bisschen lockerer zu machen und ja, hoffentlich gut im Flow da durchzukommen. Also das Auswendiglernen ist auch schon viel wert, weil ich glaube, manchmal, wenn man es so im Kopf hat, dann erkennt man es auch gut wieder im Draußen. Ne? Aber absolut. Also ich gehe mit dir. Wenn man diese zwei Bilder hat, dann denke ich, das ist schon sehr gut. Aber es ist noch ganz gut, wenn man sie sogar noch ein bisschen irgendwie beschreiben kann, diese Bilder, dass man es theoretisch noch jemand anderen vielleicht erklären könnte. Ja, genau. Cool. Sehr cool. Ja, sonst noch Fragen oder Anregungen oder Ideen oder Inspiration?
Nee, alles. Ich habe zwei organisatorische Fragen, aber die werde ich wahrscheinlich lieber am Ende stellen. Ne?
Ja, aber das machen wir dann am Ende. Gute Idee. Okay. Okay, dann machen wir jetzt nochmal die Zusammenfassung, dann wird es nämlich nochmal ein bisschen leichter. Okay. Gut. Also, wir haben gelernt, Verzögerung macht keinen Sinn. Also die eigene Erleuchtung zu verzögern, macht keinen Sinn. Also Hirten und Fährmann Bodhicitta ist was sehr Schönes. Kann man sich mal reinfühlen und auch da drin so ein bisschen baden, so wie sich das anfühlt. Und ja, das ist sehr wertvoll auch fürs Bodhicitta. Aber letztendlich, Verzögerung macht keinen Sinn. Also wenn es drauf ankommt, warte ich oder gehe ich jetzt selbst, dann geht selbst. Mhm. Go for it, now, also jetzt. Wenn sich die Gelegenheit also ergibt, dann macht es jetzt. Alleine, weil danach habt ihr Millionen von Körper und könnt Millionen Lebewesen helfen. Okay, was haben wir noch gelernt? Ultimatives Bodhicitta, wir müssen Leerheit direkt sehen, wenn wir wirklich anderen helfen wollen. Es geht kein Weg dran vorbei. Und deshalb diese ganzen intellektuellen Vorbereitungen, weil wir brauchen die. Es ist so schwer. Aber wir haben super, super Unterlagen, wir haben super Lehrer, wir haben super Kurse, wir haben eine ganz, ganz tolle Straßenkarte, die wirklich alles beschreibt. Aber wir müssen es halt machen, wir müssen dranbleiben. Wir müssen, es nützt nichts, Leerheit direkt sehen. Selbst wenn wir ins persönliche Nirvana wollten, was ich bei uns allen nicht glaube, ich glaube, wir wollen alle mehr, selbst dann müssten wir Leerheit direkt sehen. Ohne das können wir unsere Geistesgifte nicht beseitigen. Das haben wir auch gelernt. Und nur ein guter Mensch zu werden, reicht eben nicht. Und deshalb müssen wir das ganz große Ziel vor Augen haben. Und deshalb müssen wir leider auch ziemlich tief studieren. Ich sage jetzt leider davor. ja, weil wir wollen halt, wirklich, sagte immer Geschler, wir wollen bis ans Ende, ganz bis ans Ende. Und das können wir auch, das schaffen wir auch. Wir haben alle die Fähigkeiten dazu. Was haben wir noch gelernt? Wir wollen also ein Buddha werden, ja, genau. Statt nur an Leerheit zu glauben, wollen wir sie direkt erfahren, weil wir wissen, wir müssen da längst, es gibt keinen anderen Weg. Weil eben nur das wirklich nachhaltig genug unser Leben verändert. Das ist eben diese Unterteilung. Es gibt immer zwei Arten von Lebewesen, die halt Leerheit direkt gesehen haben und die es nicht gemacht haben. Und wir wollen die werden, die es gesehen haben, weil das verändert unser Wesen. Das habe ich hier die Raupe mit dem Schmetterling dazu. Das verändert richtig. Dann, wenn wir diesen Prozess, das ist im Grunde der Lamrim, der Stufenweg zur Erleuchtung, durchlaufen, dann verändern wir uns nach und nach in immer tiefere Schichten. Aber der Punkt, an dem wir Leerheit direkt sehen, das verändert unser Wesen am nachhaltigsten. Ab da sind wir nicht mehr die gleichen. Deshalb hat das ja auch diesen Namen Aya. Ja? Dann sind wir nicht mehr ein Mensch, sondern wir sind ein Aya. Es hat extra einen anderen Begriff bekommen, weil es eben auch etwas anderes ist. Dann befinden wir uns unumkehrbar auf unserem Weg zur Buddhaschaft. Hält uns nichts mehr von ab. Wir haben noch einen Weg zu gehen. Wir sind da nicht sofort ein Buddha, aber der Weg ist unumkehrbar. Wir werden den bis zum Ende dann gehen. Wenn wir Bodhicitta haben in dem Moment. Sonst kommen wir nur bis ins persönliche Nirvana. Alle Wesen lassen sich unterscheiden, hatte ich schon gesagt, in diese zwei Bereiche. Die an die Selbstexistenz der Dinge glauben und die nicht an die Selbstexistenz der Dinge glauben. Wenn wir Leerheit direkt sehen, dann können wir nicht mehr an die Selbstexistenz glauben, weil wir ja gesehen haben, in Anführungsstrichen, dass sie anders existieren. Mhm. Wie immer das aussieht. Mhm. Okay, also das ist euer Wisdom to go, glaube ich, womit man ganz gut in den Alltag kommt. Ja, und wie immer, meine Lieblingsfolie, die kommt ja immer, habe ich euch ja gesagt, es geht wirklich darum, wir wollen Buddhaschaft, um uns selbst und alle anderen aus dem Leiden zu befreien. Dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt einmal noch das Mandala. Und danach machen wir die organisatorischen Fragen. Dann stoppe ich auch, glaube ich, nochmal die Aufzeichnung. Gut. Erstmal das Mandala. Andrea, wenn du nochmal.
Gerne. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich, der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Idam Guru Ratna Mandala Kamiryatayami. Du das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Vielen Dank. Dann werde ich jetzt erstmal hier. Das kann ich, glaube ich, stoppen und dann kann ich einmal die Aufzeichnung anhalten, glaube ich.